Schon wieder Sonntag. Check 24 Donnerstag. Herzlich willkommen. Ja, Riesenkompliment und Gratulation an Union Berlin. Tolles Spiel gestern Abend. Den ersten Dreier in der ersten Liga. Eingetütet. Kampf, Leidenschaft, spielerische Raffinesse zwingt den BVB in die Knie. Dementsprechend groß natürlich der Frust bei Lucien Favre und seiner Mannschaft. Defensive schwach, kaum Ideen, wenig Torchancen. Also so wird das nichts mit dem Titel. Ganz anders die Bayern. Die kommen langsam ins Rollen. 6:1 gegen Mainz. Aber das vorherrschende Thema natürlich der Rückzug von Uli Hoeneß. Zwei, die besonders gut Uli Hoeneß kennen, die begrüßen wir jetzt. Er ist Mitglied im Aufsichtsrat, Dr. Edmund Stoiber. Und der andere war ehemaliger Spieler bei den Bayern. Hier ist Sandro Wagner. Hier bin ich. Guten Morgen. Hallo. Komm. Es gab mal wieder eine Pressekonferenz, Herr Stoiber, am Freitag.
Ja, eine sehr gute.
Eine sehr gute?
Ja. Ja?
Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
Außerordentlich locker. Und Uli Hoeneß war mit sich im Reinen. Mhm. Und war sehr persönlich. Vom Internet angefangen bis hin, warum er jetzt die Verantwortung in andere Hände legen will, dass er mehr zu Hause sein will. Und vor allen Dingen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass er keinen Plan habe. Er geht gespannt hinein in das neue Leben. Aber er wird noch viel vom alten Leben erleben.
Aber kann der FC Bayern ohne ihn überhaupt?
Ja, das muss immer gehen, aber ohne ihn geht es ja nicht. Er bleibt ja im Aufsichtsrat bis 2023, also vier Jahre, und er wird natürlich logischerweise als Institution, als Herz, als Seele, als Kopf des Vereins der letzten 50 Jahre, das darf man ja nicht vergessen, das ist ein epochaler Schritt, aber er wird gelingen.
Wir vertiefen das natürlich später noch. Sandro, heute Abend geht's wieder zurück nach China. Wie gut ist dein Chinesisch?
Ja, noch nicht gut genug, um mich gut zu unterhalten mit meinen Kollegen, aber ich bin fleißig und die wichtigsten Sachen kann ich schon sprechen.
Okay, wir haben gestern nach dem Spiel mal einen alten Weggefährten von dir gefragt, was er so von dir denkt. Hören wir mal rein, Niklas Süle.
Ich habe mich schon informiert, ob Sandro da auch die Dinger reinhaut oder nicht, und hat, glaube ich, ein bisschen Startprobleme gehabt, aber dann kam wieder der SW2 und hat zugeschlagen. Und ja, Sandro war ein langer Weggefährte von mir. Ich interessiere mich immer, was er macht. Ich glaube, der hat gerade frei, weil das mit der Nationalmannschaft ist ein bisschen komisch da, dass sie mal dann 3 oder 4 Wochen frei bekommen. Aber freut mich für ihn, dann kann er hier zu Hause ein bisschen Kraft tanken und ein bisschen Käse labern beim Doppelpass.
Da sind wir mal sehr gespannt auf den Käse. Eine schnelle Frage noch. SW2, ich kenne CR7. SW2?
Ja, der Spitzname ist ein bisschen unangenehm. Ich hoffe, den vergessen wir jetzt ganz schnell.
Okay, gut. Ja. Dann unsere weiteren Gäste heute Morgen möchten wir natürlich auch noch vorstellen. Sie kennen ihn, er ist nach 2 Jahren wieder bei uns. Rainer Kallmund. Der Reporter von Sport1.de. Florian Plettenberg. Ich meine, ihn sehen Sie sowieso jeden Sonntag. Heute mal live bei uns. Freier Journalist Oliver Müller.
Guten Morgen.
Und unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Und eine kleine Erfrischung gibt es. Achtung, alles alkoholfrei. Kalli, ein bisschen aufpassen da. Na, wird ziemlich voll. Und Ruth ist natürlich auch da. Schönen guten Morgen.
Freut mich sehr. Einen schönen guten Morgen zusammen.
Ja, Dr. Edmund Stoiber hat es gerade schon gesagt, kein anderer hat den FC Bayern so geprägt wie Uli Hoeneß. 40 Jahre war aktiv als Funktionär und in diesem Jahr endet eine erfolgreiche Ära. Uli Hoeneß gibt sein Präsidentenamt und den Vorsitz im Aufsichtsrat ab, bleibt aber Mitglied im Aufsichtsrat. Es wird also einen bedeutenden Umbruch geben. Wie werden die Auswirkungen sein, liebe Zuschauer? Unsere Frage der Woche: Ist Uli Hoeneß beim FC Bayern zu ersetzen? Sie kennen die Nummer 01379 011 011. Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen. Unser Live-Blog, den lege ich Ihnen auch wie immer ans Herz. Da können Sie mitdiskutieren, abstimmen, also immer mal wieder reinschalten. Und wir wollen Ihre Meinung hier wissen. Starten jetzt aber mit der Konkurrenz und schauen auf Borussia Dortmund.
Dankeschön, Ruth. Ja, der 3:1-Sieg gestern Abend der Unioner gegen Borussia Dortmund war bisher die größte Überraschung in dieser noch jungen Saison. Und noch überraschender war, dass der Aufsteiger völlig verdient als Sieger vom Platz ging.
Das war ja nun nicht zu erwarten und so mancher Fan der Eisernen schmolz buchstäblich dahin, während die Gäste aus Dortmund mit offenem Mund staunten und erstarrten. Was war denn das? Echt komisch. Nee, lief doch bisher so toll, aber trotz hochgelobter Neuzugänge wie Hummels war wieder eine Ecke. Ausgangspunkt des 0:1. Okay, weiterer Betriebsunfall. Wie immer würden die Schwarz-Gelben die Partie noch drehen mit ihrem Super-Angriffstrio Reus, Sancho, Alcázar. Dass es diesmal schief ging, lag zwar auch an den abgezockten Unionern, vor allem aber an der mangelnden Lauf- und Kampfbereitschaft der Vorderleute von Tormann Bürki. Der Aufsteiger leidenschaftlicher, bissiger, sogar effektiver und zielstrebiger. Und so wirft die Pleite bei einem sogenannten Kleinen die Frage auf: Wurden die Dortmunder bisher überschätzt?
Olli, wurden sie? Von uns vielleicht? Also ohne die Leistung von Union zu schmälern.
Natürlich. Ne? Ich glaube nicht, dass sie überschätzt wurden. Ich glaube nur, dass es ein strukturelles Problem dieser Mannschaft ist, dass sie sich gelegentlich selber überschätzt. Und das konnte man gestern ganz deutlich sehen. Übrigens nicht nur gestern, sondern das hat man auch schon vor einer Woche. Da haben sie beim 1. FC Köln auch bei einem Aufsteiger gespielt. Hatten einen sehr, sehr schlechten Start in die Partie. Die Kölner haben sie sehr aggressiv gepresst. Es waren teilweise ähnliche Probleme, die da schon zutage getreten sind. Man ging in Rückstand auch nach einem Eckball. Sie verteidigen Standardsituationen ganz schlecht. Und gestern haben sie sich offenbar darauf verlassen, dass sie das noch irgendwie hinbekommen und haben, obwohl man schon in der ersten Halbzeit durch den Rückstand Warnsignale bekommen hat, im gleichen Trott weitergespielt. Union ist noch mal aggressiver geworden und irgendwann gegen Ende kam dann natürlich auch eine gewisse Verunsicherung zutage, als man merkte, oh, das geht hier ja schief. Also für mich eine klare Einstellungssache.
Stefan, hat jetzt auch das Aufbäumen so ein bisschen gefehlt?
Ich glaube, den Vorwurf kann man den Dortmundern nicht machen. Sie hatten
einen
rabenschwarzen Tag einfach. Ne? Solche Tage hast du, die wird Bayern München in der Saison auch noch haben. Der ein oder andere Verein mit Sicherheit auch. Aber natürlich, und das wissen die Dortmunder auch, mit 80% reicht es nicht, auch nicht gegen Union. Ich glaube, das war, du hast schon ein bisschen recht mit der Einstellung. Wenn du nicht die Spannung aufbaust vor dem Spiel, dann wird das im Spiel natürlich enorm schwierig. Und Union, muss man sagen, Kompliment, hat alles richtig gemacht, haben das richtig gut gespielt, nicht nur gut verteidigt, sondern auch im Spiel nach vorne. War ein tolles Spiel und ja, Dortmunder müssen jetzt daraus lernen. Ich hoffe, dass es der Schuss vor dem Bug war zum richtigen Zeitpunkt für die Dortmunder.
Sandro, lief es schon zu gut eigentlich? Supercup gewonnen, Einkäufe wurden gelobt.
Ja, was heißt
dann fährt man zum Aufsteiger?
Alle, oder die Fußball gespielt haben, haben alle mal so ein Spiel verloren. Das ist menschlich. Du kannst nicht durchmarschieren durch eine Saison und alle Spiele gewinnen. Das kannst du jetzt vielleicht, aber ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund das kann. So ein Spiel verlierst du mal, ist halt für sie schade, dass du es direkt am Anfang verlierst. Ich persönlich fand das auch, ja, auch von den Medien teilweise einfach schon, Dortmund wurde zu gut hingestellt, zu übermächtig. Also Bayern, habe ich ja zwischendurch gedacht, ist jetzt Energie Cottbus, weil sie keine 5 neuen Spieler hatte. Von dem her war mir das alles ein bisschen zu viel. Jetzt darf man aber auch nicht alles schlecht reden, weil sie mal ein Spiel verloren haben. Das ist eine tolle Mannschaft, ein toller Verein. Die haben jetzt ein Spiel verloren bei Union. Da hat eine Riesenstimmung, war da. Da kannst du mal verlieren bei einem Aufsteiger. Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Wochen, wie sie dann reagieren.
Es ist allerdings ein Problem, dass die Mannschaft eigentlich schon in verschiedenen Entwicklungsstufen hatte in den vergangenen Jahren. Dass sie häufig glauben, aufgrund ihrer spielerischen Qualitäten Spiele gewinnen zu können. Und dass sie dann merken, wenn das halt nicht reicht gegen einen unangenehmen Gegner, dass es dann, das wissen wir tatsächlich alle, dass es dann schwer ist, während des Spiels den Hebel umzulegen. Sie versuchen ja auch dagegen anzugehen, sei es durch Transfers, hat erfahrene Spieler Witzel, Delaney geholt, Hummels kam jetzt auch noch dazu. Nur es passiert offenbar immer wieder. Aber ich glaube auch, dieser ganze Hype, der um den BVB entstanden ist, das relativ vermeintlich leichte Auftaktprogramm, Champions League Auslosung, es geht
ja, Olli, Sie haben natürlich auch gesagt, etc. Ja, wir wollen mehr, haben Sie aber auch selbst gesagt. Ne? Wir wollen mehr, haben Sie ja gesagt. Wir wollen.
Sie haben gesagt, aber das ist ja auch ein Teil des Versuchs, die Mannschaft ein bisschen erwachsener zu machen, damit sowas wie gestern halt nicht passiert.
Ja, aber wir dürfen Sie jetzt nicht verurteilen.
Also, eingangs gesagt haben,
dritter Spieltag.
Daran, das ist jetzt wieder wie in Köln. Wir legen in der zweiten Halbzeit noch mal ein paar Kohlen drauf, oder du sagst auch 80%, wenn wir die Statistik mal ein bisschen zu haben, mache ich ganz gerne, dann hat Dortmund auch in Berlin bei Union 75-25% Spielvorteil, also Spielanteile, wo man eigentlich sagt, vom normalen Spiel waren sie klar überlegen, das war ein Klassenunterschied, aber von der Aggressivität, von der Mentalität waren sie auch eindeutig und unterlegen.
Sind 7 Kilometer weniger gelaufen.
Und das geht dann nicht in jedem Spiel so. Da musst du auch mal, wie du eben sagst, guckst du mal durch die Röhre. Ne?
Ich fand es bezeichnend gestern, wie die Akteure schon sprachen nach dem Spiel. Lucien Favre, Marco Reus. Man hatte das Gefühl, man stünde so am 30. Spieltag. Dortmund spielt im Abstiegskampf. Kann einerseits eine Stärke sein, dass man das reflektiert. Andererseits, sie hatten viel Ballbesitz, da kannst du weniger Kilometer laufen, das macht Sinn. Aber sie sind ja über 100 Sprints weniger angezogen als Union Berlin. Und das sagt schon bei einem Spiel, wo gestern über 30 Grad waren, viel aus. Und es zeigt aber der Bundesliga natürlich auch, man kann nach wie vor bei Gegnern wie Union Berlin verlieren, auch Borussia Dortmund.
Es ist natürlich, wenn ich da kurz was sagen darf,
bitte.
Es ist natürlich eine Riesenbereicherung, diese Eisernen. Das ist gar keine Frage, Geschichte ist ja beschrieben worden. Und dann haben die gegen Leipzig zu Hause mit großer Begeisterung, aber halt dann auch klar 0-4 verloren. Und Leipzig hat hervorragend gespielt. Und da ist man natürlich dann davon ausgegangen, aha, Spitzenmannschaft Leipzig hat das wunderbar gemacht. Jetzt kommt Dortmund, die werden das genauso machen. Aber das ist halt Fußball. Ich meine, die haben sich völlig auf das Spiel eingestellt. Und das war ja gestern ein außerordentlich interessantes Spiel.
Ja, als Ministerpräsident hat man ja viel Geld, ne? Das ist Fußball, haben Sie gerade gesagt.
Warum?
Nee, weil Sie dann zahlen müssen hier bei uns.
Ja, was?
Das ist Fußball. Stefan, schauen wir mal ins Spiel rein. Schauen wir mal auf das 0-1 aus Dortmunder Sicht.
Bitte drei, gell?
Ja, bitte. Wir haben es ja eben gesagt, Standardsituation.
Ja, einstudiert von Union, ganz klar. Die Dortmunder verteidigen im Raum, das sieht man gleich ganz gut. Da bekommt jeder seine Zuweisung, aber keine Anweisung, zum Gegner zu gehen. Das haben sie hier verpasst. Ja, und so lagen sie halt hinten. Sie verteidigen, wie gesagt, im Raum. Ja, super getroffen. Und zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, nicht unverdient. Oft ist eine Niederlage wie die gestern für die Dortmunder besser, um wach zu werden. Um klar zu werden, als wenn sie jetzt 2-1 verloren hätten, klar besser gewesen, Elfmeter verschossen. Ja, okay. Oft sind solche Niederlagen, die so krass sind für die Dortmunder, besser als eine enge und knappe Niederlage.
Aber vielleicht sieht man das auch nochmal in der Szene.
Nee, wir schauen nochmal genau drauf, Florian. Kannst du Dortmund steht was dazu sagen? Also alle Dortmunder sind erstmal.
Dortmund steht mit allen Spielern im Strafraum. Genau. Wir haben eine Raumdeckung. Sandro weiß ja selber, wie das bei Bayern war. Und wenn du dann es nicht schaffst mit. Sind es 10 Akteure, 9 Akteure?
Müssten 10 sein.
Gegen 3-4 heranlaufende Unioner ist nicht zu schaffen, das zu verteidigen mit der Erkenntnis, dass du es letztes Jahr auch schon nicht gebacken bekommen hast. Dann hat das auch was mit Mentalität und Kopfsache zu tun.
Ich tue mich immer schwer, bei einer Szene jetzt komplett auf eine Mannschaft Mentalitätsprobleme überzuleiten. Aber klar, schaut es nicht gut aus. Aber das wissen die Jungs selber, dass ein Weltmeister...
Haben einfach ein bisschen geschlafen, ne?
Ja, natürlich. Ja. Solche Situationen passieren mal. Darf nicht passieren, aber ist ein Fehlersport, klar. Die wissen es jetzt ganz genau, die ärgern sich, die Jungs, aber sowas passiert.
Aber sie kriegen das Verteidigen von Standardsituationen einfach schlecht in den Griff, das muss man sagen. Das war ihr Problem in der vergangenen Spielzeit und die Gegner reflektieren darauf natürlich. Also diese einstudierte Eckball-Variante...
aber Standardsituationen, Gegentore passieren immer wieder. Wir erinnern uns, Liverpool gegen Barcelona auf ganz, ganz hohem Niveau, Champions League.
War es auch eine flache Ecke?
Ja, genau. Ja. Also, können wir uns daran erinnern, ja, an den Eckball?
Ich erinnere mich,
der das Spiel noch entschieden hat.
Ich erinnere mich noch gut.
Das passiert auch da. Also von daher.
Das war auch so. Ne? Innerhalb von einer Minute kriegst du so zwei rein. Was hier vielleicht eine entscheidende Rolle spielt. Du hast ja gerade gesagt, siehst du, 10 Leute. Es sind 10 Dortmunder drin.
Zu viele eigentlich.
Und da verlässt sich der eine auf den anderen. Ich habe immer so ein Problem, wenn du mit einer großen numerischen Überzahl im 16 steht, dann sagt jeder, ja, es kann nichts passieren, wir haben alle Räume zu. Es waren ja alle 10 hinten drin, vielleicht 4, 5 Unionsspieler. Und dann kommt von hinten im Rückraum einer aus der 4. Liga, der sagt, Kapelle durchklatscht, ist das Ding drin. Der hat dann nachher nochmal gemacht. Ne?
Das muss man dann. Ja, er super getroffen, hast du recht.
Doch als Trainer, aber auch als Spieler oder später mal als Trainer würde ich immer eine Raummanndeckung, einfach eine Mischung aus beiden bevorzugen. Das ist einfach für den Spieler gibt es auch eine bessere Sicherheit. Du, die besten 2, 3 Kopfballspieler, die besten 2, 3 Stürmer nimmst du einfach in Manndeckung, den Rest stellst du im Raum zu. Hier war nur Raumdeckung. Ja. Im Endeffekt muss der Trainer Favre dann den Kopf hinhalten, warum auch keiner am Pfosten stand. Das sind alles Entscheidungen, die er treffen muss. Die sind ja auch erfahren genug, das wissen sie ja vor dem Spiel.
Das machen die Torhüter heutzutage, habe ich mal gehört, die entscheiden.
Ja, aber die haben in Dortmund diese Diskussion über warum passiert uns das immer wieder, dass wir so viele Gegentore nach Standardsituationen bekommen. Diese Diskussion ist wirklich von allen Seiten aus beleuchtet worden. Es sind ja auch sehr unterschiedlich ausgeführte Standardsituationen, die zu Toren führen. Sodass ich mittlerweile fast der Meinung bin, es geht gar nicht um Raum oder Manndeckung, sondern es geht einfach um sowas wie eine totale Wachsamkeit. Und ja, das, was Kalli gesagt hat, sich halt nicht auf den anderen verlassen.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wenn ich das Problem schon länger habe, das wusste ich jetzt gar nicht, dass die das schon länger haben, dafür verfolge ich sie zu wenig, aber wenn ich es schon länger habe, dann gehe ich mal vorm Spiel hin, schreibe eine Liste wie früher oder mach's auf dem Laptop, wie heutzutage alle Trainer oder viele, und mach Mann-zu-Mann-Deckung. Da weiß jeder, du, ich hab den, dann verfolgst du den im 16er, dann passiert nichts. Und wenn du den mal verlierst, dann bist du schuld. Dann kann man aber am Ende über ihn reden.
Ich bin ja auch für
und so gibt's da Alibi, ja, hätte ich da den Raum, den Meter war dein Meter, das war dein Meter. So viel zu einfach, dann mach ich doch Mann-zu-Mann, ist auch schon ausprobiert. Ja, ja. Okay, dann sollen sie es lassen.
Ich bin ja auch für Laptop. Wir leben ja.
Drei Ecken, ein Elber. Drei Ecken, ein Elber können wir
machen. Wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung, dann muss das auch eingesetzt werden, ohne Wenn und Aber, dass ich jetzt nicht aus dem der Kalle aus der Steinzeit kommt. Aber manchmal, was du sagst, wie das früher war, da waren solche Plakate hängen. So ist die Abwehr, so stehen wir. So
in China übrigens dazu. Immer noch
bevor
so.
Bevor man rausging, ne, dann wurde nochmal alles als Tapetenmuster in der Kabine drin. Da konnte nochmal jeder gucken, die Situation.
Ja, aber da hast du aber kein Alibi dann.
Ich habe doch gesagt, bist mit Überzahl, dann schießt du, ich hole Verpflegung in der Zeit. Klatsch ist ein Ding drin.
Die sitzen heute in der Kabine und geht einfach nicht. Diskutieren. Ne? Vielleicht war das deiner. Aber wenn du Mann zu Mann hast, da gibt es nichts zum Diskutieren. Dann gehst du hin und sagst, Kollege,
beim
nächsten Spiel nimmst du den, sonst gibt es Ärger.
Sag doch, warum mache ich es als Mannschaft dann nicht? Entscheide das selbst.
Ja, der Trainer kann ja nichts machen. Jetzt haben sie ja Mats, der sehr meinungsstark ist. Der wird jetzt schon, wenn das öfters passiert, mal zum Trainer hingehen und sagen, hör mal zu, wir wollen Manndeckung spielen.
Gut, also dritte Mal in Rückstand, Stefan, dann der Ausgleich. Ich würde sagen, ein typisches BVB-Tor.
Genau. Ne?
Also immer Reus, Sancho.
Ja, auch das ist einstudiert. Genau, er geht sowieso immer durch und sucht da auch die Möglichkeit. Also das war eigentlich Borussia Dortmund. Aber es war die einzig wirklich gute Szene, die durchdacht war und wirklich, wo man gesehen hat, da ist ein Konzept hinter. Und ja, da habe ich eigentlich gedacht, so jetzt nach dem Anschlusstreffer, relativ kurz nach dem 1-0 oder nach dem Ausgleichstreffer, nach dem 1-0, jetzt werden sie auch die Berliner in den Griff bekommen. Aber das haben sie nicht geschafft.
So, dann kam die Pause, die Halbzeit. Union kam wieder besser ins Spiel, viel besser ins Spiel, muss man sagen. So, das ist natürlich einfach ein Stefan Stockfehler, oder?
Du hast schon richtig erkannt.
Ich darf das doch sagen.
Ja.
Ich meine, also den schießt er natürlich auch super hier, ne?
Ja, den macht er natürlich Weltklasse. Es fängt ja beim Einwurf schon an. Das war ja einstudiert, den Ball direkt nach vorne zu schlagen.
Ja.
Nachzugehen, ne, hier sehen wir das. Ja, das ist mir auch schon mal passiert, seid ihr ganz ehrlich.
Nee, den Stockfehler finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde danach irgendwie so, ist er ein bisschen teilnahmslos. Das fand ich viel schlimmer. So ein Stockfehler, der passiert allen mal. Aber danach,
da ist es auch
danach
nicht so, hast so ganz du gefährlich.
Chance,
ist
zwei, drei Mal kann er nachsetzen.
Ja, genau.
Ja, den kann er auch noch klären.
Da, also, da, das, und dann steht er da so da.
Er gibt so ein bisschen auf.
Der Sergio Ramos wäre jetzt nochmal durch den 16er geflogen. Das fehlt mir da so ein bisschen. Ja. Da war ein bisschen so, ja, teilnahmslos. Den Stockfehler, kein Problem, das passiert. Aber danach hätte man ein bisschen mehr erwarten können.
War so geschockt oder was glaubst du?
Ich weiß nicht, muss man ihn selber fragen. Ich kenne ihn nicht, ein toller Spieler, aber in der Situation hat er mir ein bisschen zu wenig gemacht.
Okay, hätte es wieder gut machen können. Und dann kam nur das 3-1. Gucken wir auch nochmal drauf. Wieder ein Eckball erstmal. So, Was ist das dann? Das ist mal natürlich ein schöner Doppelpass, ne?
Das Entscheidende ist Piszczek. Ja,
du sagst Piszczek,
das, ja? Ja, ganz klar. Der hebt das abseits auf. Sie halten die Linie, sie rücken raus, sie verteidigen den Eckball. Sehen wir gleich. Alle halten die Linie.
Also der Kopfball hier ist auch nicht so ganz glücklich.
Nein, aber das ist jetzt nicht schlimm. Das passiert so. Und jetzt genau, jetzt stopp. In der Sekunde, das war die Bewegung, die im Endeffekt zum Tor
führt. Stefan, wir haben ja nochmal die Szene nochmal aufgearbeitet. Du kannst es nochmal vielleicht ganz detailliert zeigen. Also...
Ja, da jetzt kein Vorwurf. Denkt er, rennen hat einen hinten dran. So.
Aber sie rennen auch alle so ein bisschen.
Es ist doch alles richtig, was die Dortmunder machen. Nur die Entscheidung gleich vom Piszczek eben zu sagen, ich löse das auf und gehe hinten rein. Das war die falsche.
Aber sie gucken alle nur auf den Ball, ne? Nicht auf die Gegenspieler, oder?
Ja, ist das trotzdem okay für dich? Aber guck doch mal die Bewegung. Wenn der draußen bleiben, stehen drei oder ne, im Abseits. Also das war das Entscheidende vom Piszczek. Er hat die falsche Entscheidung getroffen.
Links wird das Abseits aufgehoben.
Und er ist hinten im Raum und nicht vorne. Und genau da kommt der Ball hin. Und
kann er doch noch alles sehen. Sieht noch, wie er darauf hängt.
Ja. Man muss aber bei allem Respekt auch sagen, es war überragend gespielt von Union Berlin. Das darf man bei aller Kritik an Dortmund nicht vergessen. Also so ein Spielzug, alles im ersten Kontakt. Und die haben ihr drittes Bundesligaspiel. Das war schon à la Bonheur. Ja.
Trotzdem, sie schalten ab in dieser Situation. Sie denken, die Situation ist bereinigt, ist geklärt. Sie orientieren sich nach vorne, jetzt auch nicht mit großer Entschlossenheit. Und sie sehen nicht, was in ihrem Rücken passiert. Und deshalb, ich bleib dabei, man muss das auch nicht an einzelnen Spielern, die auch individuelle Fehler begangen haben, festmachen. Sondern insgesamt fehlte da die Klarheit, fehlte da die Wachheit, die Konzentration.
Aber bei den Fehlern musst du schon auch individuell die Dinge ansprechen.
Auch,
also hier musst du sehr wohl sagen, ey, Piszczek,
aber es hängen ja mehrere.
Die Bewegung darfst du nicht machen, bleibst du vorne stehen, dreimal im Abseits. Ja. Und bei dem zweiten musst du auch den ansprechen mit dem Stockfehler.
Es kann kommt auch einen Schritt zu spät dann zu seinem Gegenspieler, der dann auch das
bei Tor dem macht. Tor. Das bei ist dem doch Tor. Völlig egal, wenn Piszczek draußen bleibt, spielt Hummels, ist Hummels kein Faktor mehr, weil die Union-Spieler Meter oder anderthalb Meter vor Hummels waren. Das wäre kein Faktor mehr.
Mats muss rausrücken. Er muss rausrücken. Also, der Union-Spieler bleibt natürlich im Abseits stehen, da kannst du ihm keinen Vorwurf machen.
So.
Da fehlen ihm zwei Meter dann
im Endeffekt. Das ist das Entscheidende. Der
so, Olli, jetzt hast du aber richtig dein Fett ab.
Hummels macht eigentlich nichts falsch.
Aber ne? Das, was ich eingangs gesagt habe, wenn du wie Dortmund 75% Spielanteile hast und Union nur 25%, dann liegt es da drin, dass du da nicht konzentriert genug bist, dass du nicht aggressiv genug bist. Normalerweise von der Basis bei aller Wertschätzung für Union Berlin, und das ist ein tolles Ergebnis für dich und auch, gibt dir auch Hoffnung, aber von den Anteilen des Spiels, 75, 25, sagt alles. Wenn du dann am Schluss sagen musst, boah, haben wir ja noch gerecht und verdient 3-1 verloren, dann muss man das auch, wie der Stefan gerade sagt, muss es schon sehr detailliert analysieren.
Also die Spieler sind selbstkritisch, haben sich gerade auch zu der Standardschwäche geäußert. Julian Brandt, hören wir mal.
Soweit ich weiß, gab es das Problem letztes Jahr auch schon ein bisschen. Wir versuchen natürlich, die Fehler zu beheben, das ist ja ganz klar. Dass nicht alles von heute auf morgen geht, ist, glaube ich, auch selbsterklärend, aber nichtsdestotrotz. Versuchen die Jungs gerade bei Standards aufmerksam zu sein. Das ist natürlich im ersten Gegentor nicht so gut gelungen.
Das ist schön, dass er sagt, die Jungs, ne?
Nee, da würde ich jetzt als Spieler sagen, nicht reden, sondern machen. So einfach ist das.
Okay, ja. Warum hatten Sie in der zweiten Halbzeit denn auch kaum noch eine Torschance, Stefan?
Ja, sie haben ja eine hohe Kreativität offensiv, das muss man sagen, aber sie konnten sie nie ausspielen, weil sie die Räume zum Teil nicht hatten. Union hat das gut verteidigt, kompakt, und haben den Dortmundern dann auch immer wehgetan im Umschaltspiel. Und da mussten die Dortmunder halt hinterher, das kostet ja auch Kraft. Aber sie waren nicht kreativ genug, also das muss man sagen. Im 1-1 konnten sie sich kaum durchsetzen, das waren die entscheidenden Punkte. Und wenn du Spieler hast wie Reus oder Sancho, die eben nicht am Gegenspieler vorbeikommen,
Ich habe immer gedacht, wann kommt Mario Götze? Du auch?
Na, ich nicht. Ich habe das Spiel leider gestern nicht gesehen, deswegen habe ich es mir nicht gedacht. Aber so ehrlich muss ich sagen,
deswegen
ich
habe mir die Zusammenfassung auch
angeschaut. Aber grundsätzlich muss ich sagen, klar, mit seiner Qualität hätte er auch noch mal was machen können. Aber als Spieler muss ich auch sagen, es sagt sich jetzt natürlich leicht einen Tag später, aber wenn die da hinten mit 11 Mann drinstehen, zu Hause, mit dem Publikum, mit der Euphorie, ist auch nicht ganz einfach. Selbst wenn du 90% Ballbesitz hast, ist es nicht selbstverständlich, dass du dir da die Chancen rausspielst. Mhm. Solche Fehler, Standardsituationen, das darf nicht passieren. Aber es kann schon mal passieren, dass du dir schwer tust, wenn die da hinten mit Katz und Maus verteidigen. Wir haben vor ein paar Jahren mit Darmstadt auch nicht anders gespielt. Ich glaube, wir hatten teilweise 20-30% Ballbesitz, haben das Ding vorgeknallt. Und
viel Glück dann, oder wie?
Ja, war viel Glück dabei, ja. Und viel Qualität vorne. Nein, aber deswegen, ich möchte meinem Talmud nicht widersprechen, aber bei Statistiken, das Einzige, wenn du, ne, tue ich sehr ungern, bei Statistiken, auch wenn du 70-80% Ballbesitz hast, heißt es nicht, dass du automatisch ein Spiel gewinnst. Das sind Kleinigkeiten, die entscheiden, das ist so wie die Standardsituationen. Deswegen, ich bin da jetzt kein großer Statistik-Fan, aber prinzipiell, so ein Spiel passiert, ich würde jetzt munter putzen. Und das nächste Spiel wieder.
Wie passiert? Munter putzen?
Kostet das?
Ja. Werfe ich gerne. Kannst du schon mal machen. Wir wollen natürlich gleich auch noch die Leistung von Union Berlin würdigen. Und Herr Stoiber war auch lange dabei auf der Aufsichtsratssitzung. Wir hören mal kurz, was Uli Hoeneß gesagt hat. Es ging ja richtig lustig dann noch zu.
Wenn Sie die Verwaltungsbeiratssitzung vorgestern und die Aufsichtsratssitzung gestern miterlebt hätten, dann hätten sie einen Verein vorgefunden, der in sich ruht, der Spaß macht. Ich habe das auch gestern Abend gesagt, wir haben ja bis 11 Uhr noch zusammengesessen. Hat es noch nie gegeben, dass der Aufsichtsrat nach seiner Sitzung, die etwa gegen 20 Uhr beendet war, bis 11 Uhr nachts gegessen und getrunken hat und auch eine Zigarre geraucht hat.
So, was Sie gemacht haben, ist 23 Uhr, das erzählen wir. Oder? Sprechen wir gleich ganz in Ruhe, erzählen Sie uns dann. Wir machen eine kurze Pause. Hi von Adel und Ben, live aus dem Bildungsfelder Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Borussia Dortmund verliert das Abendspiel bei Union Berlin mit 1:3. Und wir hören mal die Analyse des Trainers.
Wir müssen die Geduld halten. Und wir können nicht uns 10 Torchancen kreieren in der zweiten Halbzeit. Wir müssen die Geduld haben, 2-3 Torchancen zu kreieren. Wir müssen nicht träumen ein wenig. Und wir müssen bereit auch 100% zu verteidigen, alle zusammen.
Oli, war das jetzt nur ein Ausrutscher?
Also ich glaube, wenn das gleiche Spiel heute Abend nochmal angepfiffen werden würde, würde das Borussia Dortmund relativ klar gewinnen. Nachdem man ja jetzt sehr schmerzhaft erfahren hat, dass es nicht zu gewinnen ist, wenn man nur physisch, aber nicht mental anwesend ist. Ich glaube, dass das keinerlei Aussagekraft hat über den weiteren Saisonverlauf. Weil es ist häufiger vorgekommen und ich glaube, dass Borussia Dortmund danach immer mit sehr geschärften Sinnen an die kommenden Aufgaben herangehen wird.
Kann es auch ein Weckruf sein vorher?
Absolut. Nicht nur an Dortmund, sondern an alle, die da oben jetzt mitmischen. RB Leipzig wird sicherlich die nächsten Tage, Wochen auch mal stolpern. Wir haben es ja vorhin schon mal thematisiert.
Wenn du das sagst, ja.
Ich übernächste Woche. Kann sein. Ja, gegen die Bayern dann natürlich. Es wird ein ganz interessanter Spieltag. Dortmund muss gegen Leverkusen ran. Die Bayern gegen RB Leipzig. Ich glaube, das wird schon ein echter Gradmesser.
Alle vier Champions League-isten gegeneinander. Das ist schon ein richtiger Hammer jetzt, der nächste Spieltag. Ne?
Erstmal Länderspiele und dann...
Ja, und dann knallt das ja. Das ist doch was, ne?
Ja, das ist wunderbar. Sandro, was glaubst du, hat das irgendwelche Auswirkungen? Oder?
Ja, wenn dann eigentlich nur... Also meiner Meinung nach kannst du das nur ins Positive für dich...
Machen, ne?
Ja, du kannst das Positive rausziehen. Wie gesagt, die Standardsituation und dass es einfach nur mit 100% reicht. Das muss einfach in die Köpfe rein bei den Jungs. Qualität ist da, die Qualität von den Jungs ist unglaublich vorne, das ist toll anzuschauen als Fan. Aber wie gesagt, so ein bisschen Mentalität fehlt mir auch ab und zu an der einen oder anderen Stelle, aber das sagt sich immer leicht, vor allem einen Tag nach dem Spiel, aber ich denke, sie können nur das Positive rausziehen. Das Einzige, was mir bei Dortmund immer so ein bisschen, letztes Jahr auch schon so als neutraler Beobachter teilweise auch ein bisschen schwer gefallen ist, die haben gegen Bayern damals oder gegen uns damals gewonnen, waren dann, glaube ich, 7 Punkte Vorsprung. Und trotzdem hast du am Parkplatz danach mit dem einen oder anderen geredet. Trotzdem war diese Unzufriedenheit da teilweise. Auch teilweise mit dem einen oder anderen Funktionär also oder Trainerteam.
Was haben die gesagt?
Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber es war so eine Unzufriedenheit da.
Oder worüber unzufrieden?
Ja, über die ein oder andere Art, wie da herangegangen wird. Und das hat mir so ein bisschen zu denken gegeben. Warum man mit 7 Punkten Vorsprung, dann musst du eigentlich ein Feuerwerk in der Tiefgarage machen, wenn du 7 Punkte vor Bayern bist. Und das hat mir so ein bisschen ins Grübeln gebracht. Und ich hoffe für die Jungs, dass es nicht dieses Jahr auch wieder so passiert, dass die Stimmung so ein bisschen angespannt ist.
Ich bin jetzt übrigens sehr gespannt, was Mats Hummels macht. Mats Hummels ist ja geholt worden
um Wortführer dieser jungen Truppe zu sein. Jemand, der auch in der Kabine Tacheles spricht. Und er hat sich ja bislang medial total zurückgehalten, gab ein Interview, spricht auch nicht in der Mixzone. Und jetzt wird es auch, glaube ich, darauf ankommen, dass so ein Mats Hummels als Führungsspieler so ein bisschen aus seinem Schneckenhaus herauskommt und sagt, Leute, passt auf, das und das ist Phase und darauf müssen wir achten. Weil ich glaube nicht, dass Mats Hummels sich jetzt vielleicht noch länger verstecken sollte, sofern er das vorhat. Aber ich glaube,
du weißt ja nicht, ob er sich intern versteckt, das weißt du.
Also nein, aber medial versteckt er sich. Ja, dafür ist medial hält er sich zurück.
Das Verstecken
weiß ich nicht. Das hängt auch.
Zieht sich zurück. Er braucht sie nicht verstecken.
Hat sich zurückgezogen. Wird er auch nicht machen intern, denn das ist ja auch nicht nur der Anspruch, den er verbunden mit der Rückkehr nach Dortmund an sich selbst stellt, dass er diese Mannschaft mitführen will, sondern das ist ja auch die Aufgabe, die er explizit von der Vereinsführung bekommen hat. Nur, es ist nicht nur Hummels. Wie gesagt, sie haben auch schon in den vergangenen Jahren ihre Transferpolitik so ein bisschen überarbeitet, haben, ja, wie soll man sie nennen, ist immer ein blödes Wort, Mentalitätsspieler, also Spieler, die etwas erfahrener sind, die so ein bisschen sturmerprobt sind, die auch mit Krisen besser umgehen können. Mit Witzel hat ein wichtiger Mann gestern gefehlt. Ich glaube, dass die sich da auch in den kommenden Wochen einbringen werden, um da auch noch mal darauf hinzuweisen, dass wenn man große Ziele hat und sie formulieren die sehr mutig, was ich gut finde, dass man dann natürlich auch voll konzentriert sein muss.
Das ist ja auch ganz normal. Ich meine, in der letzten Saison hat Hummels auch keine überragende erste Serie gespielt, aber in der Rückrunde war er bei Bayern München absolute ja. Topklasse. Die individuelle Spielweise, wie er die Mannschaft geführt hat, wie er die Abwehr organisiert hat und somit auch ein kluger Einkauf von Borussia Dortmund und jetzt nicht medial, aber intern wird er auch als verlängerter Arm und Platz natürlich logischerweise von Favre auch sagen, hier müssen wir die und die Dinge ein bisschen korrigieren. Wer soll es dann machen, wenn der es nicht macht?
Und war es ein Fehler, Mats gehen zu lassen, aus Bayern Sicht?
Ja, das muss, wie gesagt, das müssen die Leute bei Bayern München entscheiden. Ich halte sehr viel von ihm als Mensch, als Spieler. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gehen lassen, aber da sind sehr, sehr viele Weltklasse-Innenverteidiger an der Sebener Straße. Von dem her muss man auch abwägen, was man möchte. Das ist die Entscheidung von den Leuten vor Ort. Aber Mats ist natürlich ein Riesengewinn für Borussia Dortmund. Also muss man ganz klar sagen, das ist der Transfer des Sommers.
Ja, so ein mutiger Schritt von ihm gewesen, denn er ist ja sehr lange in Dortmund gewesen, wollte, weil sein persönlicher Bezugspunkt, der Familie in München liegt, eigentlich ist er auch deswegen zurück nach München. Und dass er, ja, da, stimmt. Und da war ja auch viel Emotion dabei. Also nicht nur fußballerisch, sondern auch wegen der ganzen Familie, seiner Frau. Alle arbeiten in München, leben in München und dann wieder zurück nach Dortmund, wo er sich wohlgefühlt hat. Aber halt aus der Entscheidung, die er getroffen hat, dass er halt die Rolle nicht mehr garantiert bekommen kann, die er mal hatte.
Also Dortmund hatte gestern nicht den besten Tag, aber wir wollen Union oder die gute Leistung von Union natürlich nicht schmälern.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, da sieht man doch mal wieder, was Mut und Leidenschaft ausmachen. Der Bundesliga-Neuling schlägt einen Titelkandidaten. Der erste FC Union Berlin hat also Borussia Dortmund geschlagen und damit den ersten Sieg in der Vereinsgeschichte in der Bundesliga geholt. Dabei ging diese Saison ja mit einem Dämpfer los. Dieses 0-4 zu Hause an der Alten Försterei gegen Leipzig. Dann aber schon einen Punkt gegen Augsburg geholt und jetzt gegen den BVB einen Sieg. Also die Formkurve steigt nach oben. Was ist das allein für eine tolle Geschichte von Marius Bülter, der vor ein paar Monaten noch in der Regionalliga gekickt hat und jetzt seine ersten beiden Bundesliga-Tore macht, einen Doppelpack und damit eben maßgeblich beiträgt zu diesem Erfolg. Die Unioner sind einfach gerannt. Wie nochmal was, sind da wirklich nach vorne geheizt. 7,2 Kilometer mehr als der BVB gelaufen. Das allein schon bezeichnend. Dieser Verein macht Bock. Hier schreibt Dieter, mir ist gerade so, als wäre ein gallisches Dorf mit Unionfahnen aus ihren Behausungen gestürmt und hätte die Römer verdroschen. Und Immanuel sagt, Zusammenfassung gucken und anfangen zu heulen. Ich dachte, alle Tränen wurden beim Aufstieg vergossen. Stellt sich raus, stimmt nicht. Also der erste FC Union Berlin ist wirklich eine Bereicherung für die Liga. Die Dortmunder freut es nicht so, die Hertha vielleicht auch nicht. Die steht nämlich hinter den Unionern in der Tabelle. Aber insgesamt ist es natürlich eine tolle Geschichte.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Sandro hat kurz gezuckt bei Hertha, ne, ist klar, weil er da mal gespielt hat. Das war schon eine coole Stimmung gestern da, muss man schon sagen. Ne?
Also absolut, das ist ja auch ein geiles Stadion. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Dortmund, das war ja auch letztes Jahr schon erkenntlich, lässt Punkte gerne gegen kleine Mannschaften liegen. gegen Augsburg, Fortuna.
Kleine in Anführungsstrichen, wolltest du
sagen. Aber kleinere Mannschaften, die wir jetzt, sage ich mal, nicht zum oberen Drittel dazu zählen. Was das jetzt wiederum bedeuten mag, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber es ist schon auffällig, dass Bayern hat übrigens auch gegen kleinere Mannschaften Punkte liegen lassen. Spannend. Also vielleicht entscheidet sich gerade in so Spielen so ein Meisterschaftskampf.
Aber Stefan, sind solche Mannschaften auch eine Bereicherung wie Union für die Liga?
Ja, absolut.
Erfrischend.
Absolut. Haben wir eine große Geschichte. Wir reden immer so von Neulingen und junge Mannschaft, finde ich nicht. Also sie haben zum Beispiel mit Subotic oder ein Gentner oder ein Uca erfahrene Bundesligaspieler hinzubekommen. Ich finde die Strategie sehr, sehr gut und Stand heute auch erfolgreich. Aber sie leben natürlich am Anfang einer Saison immer von dieser Euphorie. Und die musst du so lange wie möglich rausziehen. Und wenn du das schaffst, dann kannst du durchaus die Klasse halten.
Erinnert dich ein bisschen an Darmstadt? Kann man das vergleichen?
Ja, vergleichen ist immer schwer. Aber grundsätzlich finde ich es einfach schön für die Bundesliga. So ein Verein mit der Stimmung und noch nie da oben gewesen. Das ist doch eine Bereicherung, macht Spaß. Und von dem her als Bundesliga-Fan, es ist toll, dass die jetzt da oben mitspielen, die Jungs.
Du musst da höchstwahrscheinlich auch berücksichtigen, wenn man das jetzt mit Darmstadt vergleicht, die auch schon zu früheren Zeiten in der Bundesliga gespielt haben. Die haben ja immer Union so ein bisschen Art Mauerblümchen-Dasein. Die waren also unter dem Regime damals, ich will ja nicht von Mielke sprechen, nicht gerne gesehen. Also schon gar nicht fußballerisch, auch nicht in der DDR-Liga damals. Und als die Mauer fiel, waren sie auch nicht gerade auf Rosen gebettet und mussten so einen kleinen, harten Weg gehen, wenn man sieht, in welcher Art und Weise, zwar mit Bezuschussung, die in eigener Leistung dieses Stadion gebaut haben. Wahnsinn. Ich habe das ja früher aus einem Pokalspiel später jetzt auch mir mal durch Veranstaltungen mal angeguckt. Das ist eine gigantische Leistung, die der gesamte Verein, also mit Mitgliedern da auf die Beine gestellt hat. Und die sind mit diesem Verein dermaßen verwachsen. Da musst du sagen, da ist der 12. Mann. Noch eine andere Nummer, wie vielleicht bei dem einen oder anderen kleinen Club. Also das ist, da brennt die Luft im Wasser.
Letzte Woche erste Tor in der ersten Liga geschossen, ne? Gestern erst einmal 3 Punkte geholt, also wunderbar, so kann es weitergehen. So, Herr Stolper hat das am letzten Mittwoch schon verraten, seit Donnerstag ist es amtlich. Uli Hoeneß wird bald nicht mehr Präsident vom FC Bayern sein und auch den Vorsitz im Aufsichtsrat abgeben. Aber, und das ist die große Frage, endet damit wirklich seine Zeit als starker Mann des FC Bayern? Wir haben da so unsere Zweifel.
Uli Hoeneß kommt, um zu sagen, dass er geht. Zumindest gibt er 2 Posten auf. Und der Verein ist ja schließlich
in einem super Zustand. Das ist gelungen.
Und seinen Wunschnachfolger Herbert Hainer hat er auch schon so gut wie installiert.
Und einer, der Adidas führen kann, der kann auch den FC Bayern führen.
Uli Hoeneß ist es möglicherweise auch egal, wer unter ihm Präsident wird. Denn er geht ja nicht ganz.
Weil ich der Meinung bin, dass ich dem FC Bayern weiterhin Rat geben kann, was ja der Name Aufsichtsrat schon beinhaltet.
Und im Moment hat er ohnehin alle Trümpfe und alle Zügel in der Hand. Hoeneß bestimmt nicht nur seinen Nachfolger, sondern auch den von Karl-Heinz Rummenigge.
Die Entscheidung über den Vorstand trifft nun mal nicht der Vorstand, sondern einzig und allein der Aufsichtsrat.
Und der ständige Streit mit Rummenigge, den Edmund Stoiber kürzlich bestätigt hat, soll ja angeblich kein Rücktrittsgrund gewesen sein.
Aber Sie glauben doch wohl nicht, dass ich wegen einem Streit ein solches Amt aufgebe.
Fassen wir zusammen. Der Trainer ist ein Hoeneß-Favorit, der Sportdirektor auch, der neue Präsident sowieso und Oliver Kahn, der designierte Vorstandsvorsitzende, auch. Und das Wort Ruhestand kennt Uli Hoeneß eigentlich nicht.
Wer mich kennt, der wird feststellen, dass ich kein golfspielender älterer Rentner sein werde. Und meine Tür wird immer so weit auf sein. Ich habe immer gesagt, ich werde zur Verfügung stehen, wenn man mich braucht, aber ich werde mich auf keinen Fall aufdrängen.
Sein Einfluss ist ungebrochen, ob mit oder ohne Präsidententitel. Wir fragen daher: Bleibt Uli Hoeneß beim FC Bayern trotzdem der bestimmende Mann, Herr Dr. Stoiber?
Sie haben aufmerksam zugehört.
Sehr aufmerksam, ja.
Genau.
Aber ich kenne natürlich die ganze Situation aus vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Die ganze Entwicklung dieses Vereins. Und man muss, das darf man durchaus noch mal sagen, jemand, der das alles erlebt hat, 15. August 1970, erstes Punktspiel der ersten Mannschaft, der 18-jährige, knapp 18-jährige Uli Hoeneß fängt an gegen VfB Stuttgart. Es kommt eine riesige Fußballerkarriere. Es ist dann etwas unüblich, dass Fußballer in dieser Dichte und Große nach ihrer Fußballzeit ins Management eines großen Vereins gehen. In dieser Ballung, Beckenbauer, Rummenigge, Hoeneß. Und dass es gelungen ist, das will ich auch im Vergleich zu vielen großartigen und großen Traditionsvereinen. Nehmen Sie nur mal HSV. Mit einem irrsinnigen Umfeld, mit einer Potenz. Und leider ist es nie gelungen, an alte Erfolge anzuschließen in der Veränderung. Und das ist dem FC Bayern jetzt seit 50 Jahren gelungen. Und das ist, oder über 50 Jahren. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz riesiger Erfolg, persönlich
auch. Ich glaube, das steht auch außer Frage, aber ja, jetzt schauen wir nach vorne.
Es gehört sich auch dazu, wenn ein scheidender Präsident, der so viel Verantwortung für den Verein getragen hat, dann versucht sozusagen den Verein ohne ihn als Präsident in eine gute Zukunft zu führen, dass er natürlich dann auch sich über die Nachfolge der Kandidaten Gedanken macht. Und ich meine, der Vorschlag ist ja nun hinreichend bekannt. Ich sage auch ganz offen, ich habe noch nie erlebt, dass im Verwaltungsbeirat des Vereins, der ja den Präsidenten vorschlägt, es eine so lange Debatte gegeben hat, mit alle haben sich gemeldet und eine einmütige Akzeptanz, eine einmütige Dahinterstellen von Herbert Hainer, der ja auch schon ewig lang in diesem Verein ist. Ich meine, so stellt man sich eigentlich Nachfolgen vor und da kann man nur gratulieren.
Aber was glauben Sie, der Einfluss von Uli Hoeneß? Ja. Wird immer bleiben? Und wenn
Uli
ja,
Hoeneß wird mit Sicherheit.
Sie kennen ihn ja.
Nein. Natürlich wird er, wenn er um Rat gefragt wird. Ist gar keine Frage. Aber Uli Hoeneß wird mit Sicherheit denen, die jetzt in der Öffentlichkeit, die insgesamt die Verantwortung tragen, mit Sicherheit keine öffentlichen Ratschläge geben. Davon bin ich fest davon überzeugt. Das ist seine Mentalität. Das ist eine bewusste Entscheidung von ihm, mehr jetzt für die Familie zu haben, auch sich sozusagen von der aktuellen Verantwortung des FC Bayern zu lösen. Und ich glaube, dass Sie haben das ja auch gemerkt, ich habe ihn selten so gelöst gesehen, wie er das angesprochen hat. Und es kommt natürlich dazu, auch das darf ich hier sagen. Wissen Sie, da wird immer wieder kolportiert. Ich war in der RUP in einer Runde von Fans gestanden beim Empfang des Ministerpräsidenten. Und die haben mich natürlich nach allen Möglichkeiten gefragt. Was ist dies los? Was ist da los? Ganz offen. Und da wurden natürlich da einige Sätze, einige Zitate, ich wusste gar nicht, dass da Presse dabei war, wurden natürlich auch verselbstständigt. Ich meine,
also Sie dachten, dass er ein Fan gewesen ist?
Es ist ein Unterschied, glauben Sie mir das. Ob man ein Interview gibt oder ob man so mit den Fans. Absolut. Aber es spielt ja keine Rolle. Ja. Auch die Zusammenarbeit mit diesen beiden großen Fußballern, unterschiedlicher Mentalität, Rummenigge und Hoeneß, das ist natürlich etwas Besonderes, das ist keine Frage. Und jetzt auch die Frage, die wir im Aufsichtsrat lange debattiert haben, sollen Nachfolger von Rummenigge ein Fußballer sein oder soll es ein Mann auch außerhalb des Fußballs mit großer Kompetenz im Management haben? Wir haben uns damals entschieden, ja, Fußballer, und nicht ein Fußballer, sondern jemand, der natürlich für den FC Bayern steht, wie wenige, der zu den ganz, ganz Großen zählt, der sich natürlich auch erheblich weiterentwickelt hat nach seiner Fußballerzeit. Und ich kann nur sagen, im Aufsichtsrat vorgestern eine brillante Präsentation, Performance hatte. Und ich glaube, wir sind gegenwärtig wirklich zufrieden. Und sie werden nicht von außen, das wird Uli nie tun, Oliver Kahn irgendwelche Vorschläge zu machen. Das ist natürlich schon eine formelle Trennung, dass er logischerweise um Rat gefragt wird, seinen Beitrag leistet. Ja, das kann man ja, das ist ja notwendig.
Aber ich meine, wir, Herr Dr. Stoiber, wir Journalisten machen ja auch unseren Job. Und Sie haben ja eben auch ein Beispiel erwähnt, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie sich über, ich sag mal, das Verhältnis zwischen Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ausgelassen haben, was vielleicht so nicht zur Veröffentlichung bestimmt war und dann doch in die Öffentlichkeit gelangt ist. Wenn Uli Hoeneß, und Gelegenheit wird es ja geben, etwas sagt, dann hat das natürlich eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Bugwelle, als wenn das jemand x-beliebiger wäre. Das heißt, das kann natürlich auch in Zukunft dann hin und wieder mal für eine Belastung sorgen für die handelnden Personen, die nach ihm kommen.
Aber fragen Sie gerade jetzt jemand wie mich, ich war 20 Jahre in der Staatskanzlei, ich war 14 Jahre Ministerpräsident.
Sie haben alles erlebt, wollten Sie gerade sagen.
Nein, das ist doch ganz klar. Wenn jetzt sind andere, die Verantwortung tragen. Und da hält man sich logischerweise zurück, das ist doch gar keine Frage, wenn man um Rat gefragt wird, aber nicht permanent.
Nein, permanent nicht, das ist klar. Aber dass sein fester Entschluss ist, sein fester Willen ist. Aber wir kennen, und Sie ja wahrscheinlich sogar noch besser, natürlich auch seine Mentalität. Wenn es ein Thema gibt, was ihm unter den Nägeln brennt oder so, dann äußert er sich ja manchmal auch gerne deutlich. Da muss ich einhaken.
Es ist doch schön, dass es so einen Menschen gibt wie Uli Hoeneß, der dann auch mal
einhaken. Also ich finde es klasse.
Ja, das ist doch schön für uns alle.
Vielleicht seine Nachfolger beim FC Bayern.
Ein Oliver Kahn stört das doch nicht, wenn der Uli Hoeneß vom Tegernsee wieder was rüberbrüllt. Oder den Herbert Heiner.
Was?
Das sind alles gestandene Männer in der Wirtschaft und im Sport. Also
es geht ja hier um etwas. Ob eben Uli Hoeneß als jemand, der so bestimmend ist, eine solche Führungspersönlichkeit ist, ob der sozusagen jetzt auch sich zurücknimmt gegenüber seinen Nachfolgern. Das ist ja die Frage.
Genau, aber als Bayern-Fan hoffe ich, dass er sich ja nicht komplett zurücknimmt.
Das tut er doch nicht.
Das wünschen wir uns ja, dass er nicht komplett sich zurückzieht.
Schauen Sie mal, das tut er doch nicht. Der bleibt ja im Aufsichtsrat.
Eben. Das ist nur einer der hochkarätigen
Aufsichtsräte. Ja, weil ihr so schön feiert, immer hat er ja gerade erzählt.
Ja, das ist auch, ich glaube, er,
das ist ja natürlich besonders
muss ich mal ganz
gefährlich.
Ehrlich dazu sagen.
Nein, aber...
Das, was er damit meint, normalerweise Aufsichtsratssitzungen, drei Stunden, zwei Stunden. Die Leute, Herr Dies von der VW-Vorstandsvorsitzende hat natürlich einen erheblich dichten Terminplan. Mhm. Und das gilt natürlich für Theo Weimer, den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Börse, natürlich genauso. Und das gilt für Cedelius von der Allianz genauso. Dass diese Leute nach zwei, drei Stunden abends, anders als das vielleicht früher war, dabei bleiben, bis sozusagen auch der gemütliche Teil, wo auch noch mal das eine oder andere gesprochen worden ist oder gesprochen wird, das zeigt schon den Spirit, den der Verein insgesamt hat. Ich kenne ja nun viele Aufsichtsräte und Gremien, aber das ist in der Tat etwas Gewachsenes und das macht mich zuversichtlich, denn es gehört nicht nur der Wille und die Fußballkompetenz dazu, sondern es gehört natürlich zur Führung eines Unternehmens, das jetzt 1000 Mitarbeiter hat. Und einen Umsatz von 715, 750 Millionen Euro macht. Das sind schon Dimensionen. Da brauchst du natürlich eine hohe Sachkompetenz, Wirtschaftskompetenz. Und kann nur sagen, da bin ich zufrieden, dass das miteinander zusammenführt. Und Oliver Kahn jetzt als der Top-Fußballer, der dann natürlich weiß, was los ist.
Da ist die Stimmung schon mal gut. Ne? Sportlich sprechen wir auch noch. Wir werden es gleich noch mal vertiefen. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check24, Doppelpass. Florian Plettenberg, unser Mann vor Ort am Mittwoch, Bayerische Staatskanzlei. Herr Stoiber wusste nicht,
ich muss aber erst mal
dass du Journalist bist.
Ja, aber ich muss meine Entschuldigung sagen, ich habe mich vorgestellt bei Ihnen, Herr Stoiber.
Und, das haben Sie viele.
Aber als Fan, oder wie war das
jetzt? Nein, ich habe, wie sich das gehört, meinen Namen gesagt, für welches Medium ich arbeite. Der Kollege vom Kicker hat es auch getan und dann haben wir einfach losgelegt mit Ihnen.
Also jetzt sag mal, was Herr Stoiber gesagt hat.
Naja, wie das ein Politiker macht. Er hat die Wahrheit gesprochen und hat bestätigt. Nein, Herr Stoiber war erstmal sehr gut drauf. Das muss man ja auch sagen. War ja auch ein toller Termin. Die Sonne hat geschienen. Aber er hat im Grunde genommen bestätigt, was offensichtlich war, dass das Verhältnis zwischen Herrn Hoeneß und Herrn Rummenigge, die beide sehr, sehr verdient sind, eben zuletzt, sagen wir mal, es hat etwas in dem Sinne gelitten, weil man einfach unterschiedlicher Meinung war. In Personalfragen, in Trainerfragen. Die beiden sind immer noch sehr gut befreundet. Die beiden haben alles durchgemacht. Das ist ein Fakt. Aber es war eben offensichtlich nicht nur für Vereinsinterne, sondern auch für uns Medien, für Fans, dass man eben wusste, okay, Rummenigge eher kontra Kovac, Hoeneß ein absoluter Befürworter von Kovac. Es gab unterschiedliche Meinungen in der Causa James Rodriguez,
Bleib mal bei Niko Kovac gerade. Stimmt das, was er
sagt? Nein, das stimmt nicht. Ich meine, das ist immer wieder und bei verschiedenen Persönlichkeiten, gerade in der Verantwortung, in den Diskussionen unterschiedliche Positionen gibt, die dann aber zusammengeführt werden. Und ich meine, die Besonderheit, hier kam raus, wie wenn die beiden sich streiten würden, das stimmt natürlich nicht. Nein.
Geht nicht um Streit.
Die beiden haben eine hohe Verantwortung und haben am Ende alle Entscheidungen gemeinsam getroffen und durchgetragen. Es gibt ja darüber keine Diskussionen. Nur wenn man das nicht mehr machen würde, dann würde natürlich ein Gremium leerlaufen und das wäre schlecht für die Führung eines Vereins. Aber was mir nicht gefallen hat, ist, dass sozusagen hier aus einer Diskussion auch mit Fans, die natürlich, wenn sie mich schon mal hier sehen und sagen, heute Abend habt ihr doch die Verwaltungsbeiratssitzung, was macht ihr denn da eigentlich mit der Nachfolge und so weiter? Und dann, die Fans haben ja was auf Lager und ich meine, dann versuche ich natürlich auch auf die Fans einzugehen. Rausgekommen wäre dann, das wäre der Grund gewesen, die Zwistigkeiten etc. etc., Meinungsverschiedenheiten, die sucht Uli Hoeneß immer und Kalle genauso, weil man ist nicht immer einer Meinung. Das weiß Kallmund aus von Leverkusen und jeder.
Der hat ja alleine geherrscht.
Nein, schon mal. Darauf lege ich ganz, ganz großen Wert. Ohne diese beiden in der Zusammenarbeit wäre der FC Bayern in den letzten Jahren in diesen Schwierigkeiten, in der Veränderung der Internationalität. Ich meine, vor 5 Jahren haben wir nicht darüber nachgedacht, dass man überhaupt mal einen Transfer machen sollte oder machen muss, der 100 Millionen oder mehr beträgt. Und wir haben natürlich, unsere Vereine sind nicht finanziell so ausgestattet wie die englischen Vereine, auch nicht wie die spanischen Vereine. Das heißt, das ist eine große Herausforderung, das dann zu meistern. Mit einem Verein, der 300.000 Mitglieder hat und wo der Verein, anders als in England, wo der Verein 75% der Aktien hat.
Schau, aber wie oft mussten Sie moderieren zwischen den beiden?
Die haben sich selber moderiert. Also ich bitte Sie.
Also ich muss jetzt mal den Herrn Stoiber. Du hältst dich jetzt mal raus, du hörst zu.
Wir alle wahrscheinlich.
Wow. Ich muss den Herrn Stoiber da mal beifügen. Ich will jetzt gar nicht anfangen. Uli Hoeneß, Weltmeister, Europameister, Champions League-Sieg oder damals hieß es noch Europacup, siehe der Landesmeister, dann hat der junge Kerl völlig ungewöhnlich einen Verein übernommen. Damals Bayern München, 20 Mitarbeiter, 7 Millionen Schulden, 12 Millionen Umsatz und der ist zu einem gigantischen Club entwickelt mit über 60 Titel. Also ich habe gestern mit ihm noch Mittag gegessen, sagt er 67. Da spreche ich nur von großen Titeln als Spieler, als Manager.
Wie viel hast du geholt?
Ich gucke da auch mit großer Achtung zu dem Hoch. Also,
ja, hast du auch
einmal Glück gehabt, du auch schon, da die gewonnen hat, Punkte gleich und besseres Torverhältnis. Aber ich musste den Mund abputzen, verstehst du? Das ist scheiße. Musste mich jetzt nicht nochmal dran erinnern, ne? Sonst werde ich ganz eklig. Auch die Frage, Rummenigge und Hoeneß, nur für dich. Die waren 30 Jahre jetzt zusammen. Hoeneß oder Rummenigge war Vizepräsident, Präsident oder jetzt Vorstandsvorsitzender. In den 30 Jahren haben die 30 Meisterschaften Pokalsieger, noch zweimal Champions League-Sieger. Ich war zweimal bei Niederlagen im Finale da, waren sie besser gegen Chelsea. Ich war auch in
Barcelona
dabei. Also die haben wirtschaftlich jetzt 6, 7, 800 Millionen sind im Blick. Die haben diesen riesen Erfolg. Und weißt du, wo der sich jetzt am meisten drüber freut? Ich habe gestern mit ihm gegessen, habe nochmal gefragt, kann ich das hier heute sagen, Uli? Vor 19 Jahren trat er zurück als Manager. Dann wurde 3 Jahre war es der Nehrlinger, 4 Jahre Sommer und dann jetzt 2 Jahre der Barzo. So, und dann ich damals, in der zweiten 50er Hälfte war ich bei dem zu Hause, sag ich, bist du Ballaballa, wieso hörst du da auf, du bist doch voll fit. Dann sagt er, weißt du, unser Garant für den Erfolg besteht natürlich aus dem gesamten Verein, aber im Wesentlichen auf 4 Personen, Rummenigge, Hopfner, als eine Person und dann einen guten Trainer zu verpflichten. Wenn wir diese 4 Ecksäulen immer positiv besetzen, wird es im Verein gut weitergehen. Wenn ich jetzt in dem Hamsterrad Manager jeden Tag rundrase, fehlt mir die Vogelperspektive. deswegen mache ich das. Das ist eine Aussage in seinem Haus vor 19 Jahren. Gestern war der happy, glücklich, mehr als wenn ein Triple gewonnen hätte.
So, Stefan, also, müsstest du auch mal wieder was sagen eigentlich?
Hör doch mal zu.
Er kann
jetzt sagen, wir haben die Position Präsident festgelegt. Der Aufsichtsrat hat die Entscheidung getroffen. Okay. 5-Jahres-Vertrag. Kahn hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ist perfekt. So, 2 Jahre arbeitet Rummenigge den ein. Kahn war nicht nur der große, also Welttorwart und der Beste der Welt. Er war auch der Leader von Bayern München, von der Nationalmannschaft. Er kann also eine Mannschaft mitführen. Das hat sie auch zusammen mit Effi gemacht. So, dann dazu kann der auch noch unfallfrei rechnen. Hat MBA, kennst du gar nicht. MBA ist ein betriebswirtschaftliches Studium.
Ich kenne die MBA, aber
und wenn
nicht
du im Fernsehen siehst, wenn du im Fernsehen siehst, seit 10 Jahren beim ZDF, spricht er auch unfallfrei, sehr fachlich, sehr gut. Jetzt kommen wir beim Herbert Heine, da halte ich die Schnauze schon. Herbert Heine hat gerade, Herr Schäuble schon gesagt, war schon da, ich bin jetzt fertig.
Ja,
war
schon da. Wir sind schon in der Werbung. Ne?
Herbert Heine war schon da, der hat, kennt also den Verein, das ist einer, der führt ein DAX-Unternehmen. Der hat Adidas, was ja auch ein sportaffines Unternehmen ist, mit Verbänden, mit Clubs, mit Topspielern. Der hat in seiner Amtszeit den Umsatz verdreifacht, als Vorstandsvorsitzender und den
Gewinn für 5-fach.
Und den Gewinn, richtig, für 5-fach. Groß und cool, Julius. Du hast dann den Dresden eingestellt für den Hopfner, der Granate war, der kam nicht draußen so groß raus, aber Verträge, Finanzen optimal gefüllt und die haben Wacker und auch den Jungen, der Andi Jung, die machen jetzt Internationalisierung, Marketing, weil da viel also Geld hinkommt. Kann der sagen, leck mir am Arsch.
Aber Herr Kalmund,
Der bisherige Rekord war übrigens 9 Minuten. Er hätte ihn fast geknackt.
Ja, hier sind ja die Fußballer. Ich bin ja eingeladen worden dazu, um da etwas zu sagen und überhaupt für das Management. Was mich gestört hat, ist sozusagen Zwistigkeiten. Was mich gestört hat, ist, dass man überhaupt nicht begreift, die doppelte Funktion. Kalle hat ja etwas geschaffen und deswegen habe ich gesagt, er kann eigentlich jeden DAX-Unternehmen führen. Er ist international als Vorsitzender der ECA, der 180 großen Vereine, hat er eine internationale Kompetenz sich erarbeitet. Ohne die wäre es überhaupt nicht da.
Aber was er sagte, war 10 Jahre Chef der ECA, also der European Club Association. Und die haben den sehr, sehr ungern gelassen. Alle großen Clubs in Europa, die hätten gerne gehabt, hätten noch weitergemacht. Also der war auch noch nebenbei als Fußballer, nur zur Erinnerung. Europas Fußballer, ja, der konnte, hat auch nicht gedacht, der Ball springt hoch, weil noch Pudel drin sitzt. Verstehst du? Also, es war schon absolute
Gute. Ja, okay. Aber die Frage, weil die ursprüngliche Frage ist ja eigentlich gewesen, ob diese Zwistigkeiten, die, wie Sie jetzt sagen, haben, einfach in der Natur der Sache liegen zwischen den beiden, ob die auch ein Grund dafür waren, dass sich Uli Hoeneß zurückgezogen hat.
Ja, aber das hat er doch gestern in seiner persönlichen Erklärung völlig deutlich gemacht. Also, die werden doch nicht glauben, dass ich wegen irgendwelcher Meinungsverschiedenheiten, die ich immer mal hatte, diese exzellente Zusammenarbeit.
Das wollte ich nur klargestellt.
Völlig klar, also das ist falsch.
Sandro, wie hast du die beiden erlebt?
Ja, das Thema mit Streitigkeiten, das glaube ich, können wir ad acta legen. Das ist Quatsch. Die arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, immer im Sinne des FC Bayern, sehr, sehr erfolgreich. Und das jetzt einer geht, weil sie sich mal gestritten haben, das ist Schmarrn, das ist Quatsch, da braucht man auch nicht mehr drüber diskutieren. Kalli hat ja schon alles perfekt gesagt, Herr Stoiber auch. Man muss einfach Danke sagen, auch als Bayern-Fan und überhaupt jetzt mal die Person Uli Hoeneß. Fußballgeschäfte bei Bayern München, das eine, aber für uns aus Bayern stammend ist es einfach ein Vorbild gewesen und er hat dieses Mir san mir, hat er in die Welt raustransportiert, wie wenig andere vorher, von dem her sind wir aus Bayern, sind wir traurig, dass er sich jetzt zurückzieht und sehr, sehr dankbar für die Zeit. Unabhängig von dem Fußballer, von dem Manager, muss ich sagen, tolle Person und da sind wir schon stolz, dass der aus Bayern kommt.
Also mein Nachfolger hat ja bei dem Empfang etwas gesagt, so weit bin ich ja nie gegangen. Der Clubanhänger Markus Söder hat vor versammelten Fans gesagt, wenn es dem FC Bayern gut geht, Gleichklang, dann geht es Bayern gut. Das ist eine mutige, richtige, aber eine mutige Aussage.
Wenn
man besonders von einem Franken. Sowas von den Franken, ja, ja.
Um vorhin noch mal kurz dabei zu bleiben, es geht nicht um Streitigkeiten, es geht aber sehr wohl darum, dass es Meinungsverschiedenheiten gab, die öffentlich kommuniziert wurden, wie in vielen Jahren zuvor nicht. Und um noch mal auf die Frage einzugehen, die wir vorhin gestellt hatten, der Einfluss von Uli Hoeneß wird natürlich bleiben. Also Uli Hoeneß dreht ja am Hamsterrad, das Sie beschrieben haben, wenn er den ganzen Tag in Bad Wiessee auf seinem Balkon Richtung Tegernsee schaut. Uli Hoeneß muss Einfluss auch weiterhin behalten und wird er auch, weil er bleibt im Aufsichtsrat. Und wir müssen uns auch daran erinnern, wenn Sportdirektor Hasan Salihamidžić möglicherweise zum Sportvorstand wird, ist das eine Aufgabe vom Aufsichtsrat, sprich zu einem Zeitpunkt, wo Uli Hoeneß schon einen entscheidenden Anteil mit beisteuern wird. Bei Zigarre essen oder trinken. Aber das ist ja ein Fakt.
Allein auch die Budgethoheit, wenn es um Transfers geht.
Es geht nur darum, das will ich festhalten. Das ist ein Schnitt für Uli. Und damit wird er natürlich aus der operativen Funktion ausscheiden. Dafür hat er ja seine Nachfolger, das ist keine Frage. Dabei sind ja die neuen Persönlichkeiten. Und es ist ja auch noch wirklich, dass Kalle Rummenigge 2 Jahre Oliver Kahn alle Möglichkeiten gibt, vor allen Dingen international. Kalle bringt eine große internationale Kompetenz mit. Die bringt aber Oliver Kahn auch mit, der natürlich in all den Jahren jetzt natürlich unendlich viel unterwegs war. Und das ist heute im internationalen Fußball ist das notwendig, damit ich national, aber auch international. Alle wollen doch, wenn ich mir mal vorstelle, wie in den Medien behandelt worden ist die Auslosung der 4 deutschen Vereine in der Champions League. Das war die erste Meldung, die in den Nachrichten stattgefunden hat. Das heißt, die Bedeutung dieser internationalen Chancen werden immer höher gewertet. Ich stelle das nur fest, wenn das als erstes in den Nachrichten kommt, sowohl im Fernsehen, in der Tagesschau als auch im Heute. Also, und es gibt ja auch noch andere große Themen, Russland, Syrien und 1. September 1939 will ich auch mal erwähnen, dass das heute, wir sitzen hier so wunderbar da und können uns fast gar nicht mehr vorstellen, dass vor 80 Jahren der Krieg begonnen hat. Und Gott sei Dank sind die Lehren daraus gezogen worden.
Stefan hat das...
Ja, ich fasse das mal kurz zusammen, was 4,5 Stunden gerade geredet wurde. Bayern ist super.
Total harmonisch alles, ne? Harmonie pur.
Na, ich glaube, wir müssen doch nur den Beitrag noch mal sehen, wo der Uli gesagt hat, meine Tür wird immer offen sein. Und das war früher so, das ist in der Gegenwart so und das wird in der Zukunft genauso sein. Natürlich wird er immer seinen Einfluss, wenn er gefragt wird, preisgeben und da sein für den Verein, ohne Wenn und Aber.
Was glaubst du, wie die Rolle von Oli Kahn aussehen wird die nächsten 2 Jahre?
Muss ich natürlich erstmal reinwachsen.
Eigentlich ist ja gut, ne?
Auf der anderen Seite hat er ja auch direkt und indirekt seit 20 oder 25 Jahren mit dem Uli Hoeneß zum Beispiel oder Karl-Heinz Rummenigge auch zusammengearbeitet. Das eine als Spieler, natürlich jetzt in einer anderen Funktion. Aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Der FC Bayern ist Stand heute perfekt aufgestellt. Und sie stellen sich auch für die Zukunft sehr, sehr gut aus. Und da muss man sich nicht wirklich Sorgen machen. Die einzige Frage, die man sich vielleicht stellen soll, natürlich Gewinne, die sie erzielt haben in den letzten Jahrzehnten, haben sie etwas aufgebaut, aber es entwickelt sich und das ist die größte Herausforderung. Wir reden jetzt nicht mehr über 5, 10, 15 Millionen Ablöse, sondern wir reden jetzt, wird die 100 gebrochen. Und der nächste Punkt sind die Gehälter, die jetzt irgendwann in den nächsten 5 oder 10 Jahren auch angepasst werden müssen. Lewandowski hat vorgelegt, andere werden kommen und sagen, okay, wir wollen da auch irgendwie in den Bereich, das wird die nächste Herausforderung. Und dafür müssen sie das sportliche Niveau halten. Wenn sie das schaffen, werden sie auf dem Weg wieder ganz nach oben kommen. Aber das ist die eigentlich wirkliche Herausforderung für den FC Bayern in den nächsten, sag ich mal, 5 oder 10 Jahren.
Ja, aber da will ich auch deutlich machen, Bayern München, Sie haben das richtig angesprochen, die Gehälterfrage wird natürlich international Dimensionen annehmen, die für uns insgesamt nicht ungefährlich sind. Ja. Aber deswegen will ich auch deutlich machen, wenn Sie mal schauen, Real Madrid oder Barcelona haben alle Spielergehälter, die 60%, 65%, 70% des Umsatzes ausmachen. Ja. Das ist eine ungesunde Entwicklung. Bei Bayern München ist es trotz dieser Spielergehälter, die Sie angesprochen haben, wir sind natürlich weit unter 50% des Umsatzes. Das wollen wir auch halten. Das heißt, Spielergehälter, wenn du mehr zahlst, musst du auch mehr einnehmen. Sonst geht es irgendwo mal schief. Und das ist eigentlich die Aufgabe, die du machen musst und die zum Beispiel in Hamburg leider nicht geschafft worden ist in den letzten Jahren.
Gibt es eine Grenze, Herr Stoiber?
Bitte?
Wo, de, wo der Verein
auch sagt, der Meinung, so, so ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, wir diskutieren darüber, 50% ist die Grenze des Umsatzes.
Man darf ja nicht vergessen, dass ich eben so ein bisschen mit Spaß erfahre, ja, aber da ist ernsthaft drin, dass also auch Bayern München noch, Uli Hoeneß war da vor 10 Jahren noch gar nicht dran gedacht hat, aber mittlerweile mit dem Jörg Wacker, das ist Internationalisierung, oder mit Andi Jung, das ist das gesamte Vermarktungspaket und da wird richtig viel Geld eingenommen, vielleicht im Vergleich mehr wie in England, weil du irgendwo gucken musst, wie kannst du diese Wahnsinns-Fernsehgelder, diese anderen Geldflüsse irgendwie in etwa ausgleichen. Und da hat Bayern München sicher auch frühzeitig also, mit Top-Leuten auch in den Vorstand.
Du kommst ja von Bayer Leverkusen, aber von Bayer. Aber das ist eine ganz wichtige Frage. Wollen wir, ich meine, für Bayern München wäre es kein Problem, einen Investor zu finden, einen Investor, der, sagen wir mal, 200 Millionen Euro oder in diese Größenordnung einschießt und vielleicht also auch natürlich dann Verpflichtung des Vereins übernimmt. Das wollen wir auf keinen Fall wie England. Wie die englische Liga ist natürlich aufgebaut auf Investitionen, auf Investoren und nicht auf die Mitglieder des Vereins. Das ist ein Unterschied. Und wenn man den halten will, dass die Mitglieder des Vereins die Substanz der Aktiengesellschaft sind. 75% der Aktiengesellschaft gehört dem FC Bayern München. Das muss man sehen. Und wenn man das ändern will, haben wir in der Satzung drin, braucht es eine Dreiviertelmehrheit der Hauptversammlung, also der General der Hauptversammlung. Die kannst du nicht so ohne weiteres erreichen, weil die Mitglieder nicht so begeistert sind, wenn da ständig neue Firmen da drin sind. Insoweit ist das für Bayern eine Herausforderung, diese Struktur zu halten. Der Verein mit der Bedeutung der Mitglieder, mit der Betonung der Mitglieder. Wir würden das nicht so machen wie Leipzig. Ich weiß nicht, Leipzig hat 13 Mitglieder. Ja. Also da tust du dich natürlich leichter.
Aber Herr Dr. Stoiber, es ist natürlich so, dass es ist keine Frage, es gibt bei den Bayern, es gibt auch bei Borussia Dortmund dieses Bestreben, um mal diese beiden Spitzenvereine zu nennen, diese Struktur so aufrechtzuerhalten, sich nicht halt komplett für Investoren zu öffnen, nicht mehr Herr im eigenen Haus zu sein. Aber wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen nicht, was in 10 Jahren ist, ob diese Frage dann unter dem Druck einer weiteren Internationalisierung, Stichwort Super League etc. nicht doch noch einmal neu bewertet wird. Also ich glaube, dass es immer schwieriger wird, auf Sicht tatsächlich diesen Status quo aufrecht.
Aber klar ist auch, der gestrige Tag zeigt natürlich die Eisernen, welche Bedeutung die nationale Liga hat. Deswegen kann ich nur sagen, natürlich die Internationalisierung geht immer in Richtung international. Aber die nationale Liga ist für uns, das ist klare Aussage der Führung von Bayern München, ist für uns sozusagen die wichtigste Grundlage.
Trotzdem sind sowohl die Bayern als auch die Dortmunder zumindest in Hinterzimmern nicht komplett außen vor gewesen, wenn da mal ein Brainstorming gemacht worden ist Richtung Super League. Also ich bin mal gespannt, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, wie das dann aussieht.
Da bin ich auch gespannt bei euch
beiden. Bei der Super League sagst du eins, wenn da der 10. irgendwann Italiener, Spaghetti, Rom oder wer gegen Bayern München spielt. Die sind an 10. Stelle. Wer meinst du, wer ins Stadion kommt? Gar keiner mehr.
Ja, ich sehe das genauso.
Wenn du jetzt im Herbst zum Beispiel Achtelfinale, weißt du, wenn da ist 16 Mannschaften.
Kalli, wir kommen ganz woanders hin, wo wir nicht hin
wollen. Nicht im K.O.-System gegeneinander spielen.
Stefan,
das Interesse abgeschlossen.
Stefan, du kennst Olli ja auch gut, ne?
Na, voll.
Glaubst du, er wird nicht gleich Einfluss nehmen wollen? Bisschen an die Sache rangehen? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube schon. Das wird ja auch von ihm dann verlangt und erwartet auch. Ja. Und ich glaube, dass er aufgrund seiner Persönlichkeit auch so ist, dass er nicht sagt, ich nehme jetzt erstmal eine gewisse Zeit, um da reinzukommen, sondern wenn er da ist, dann wird er auch direkt diese Rolle, die er dann hat, auch ausfüllen.
Ja.
Eine Frage, ja.
Ich hätte eine kurze Frage an Herrn Dr. Stoiber. Der Aufsichtsrat hat ja diese Transferphase 200 Millionen Euro für Transfers zur Verfügung gestellt. Jetzt hat man mit Verkäufen, Einkäufen summa summarum 90 Millionen Euro ausgegeben. Glauben Sie denn, dass jetzt die Bayern nächstes Jahr, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder vielleicht darüber hinaus, sagt, wir geben mal diesen Transfersommer 300 Millionen aus oder wir bezahlen mal ist eine Frage. Müssen Sie sich ja stellen nächstes Jahr darüber das Jahr? Oder sagt man 200 Millionen Euro pro Sommer, das ist fix?
Das musst du immer sehen aufgrund der wirtschaftlichen Situation und überhaupt der Zukunftsperspektive. Und ich meine, die Frage wird sich nächstes Jahr natürlich stellen mit Coutinho. Ich meine, die formelle Ablösesumme 120 Millionen, das wäre eine Summe, die Bayern München oder ein deutscher Verein noch nie gezahlt hat. Das wird dann entschieden, wenn es zu entscheiden sein wird. Aber das bedeutet natürlich, irgendwo ist auch ein Limit. Ein Limit einfach von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Ich kann einen Verein, und wir haben leider Beispiele, ich will meine geschätzten Freunde von nicht dauernd nennen, aber Hamburg ist, oder VfB Stuttgart oder Köln, das sind ja alles in der Vergangenheit Beispiele, wenn
Vereine. Hamburg mögen Sie nicht so richtig, oder? Kann das sein?
Hamburg mag ich sehr gerne, und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn dieser großartige Verein mit diesem Umfeld, das würde eine Bereicherung für die Bundesliga sein, wie sie es mal war. Und deswegen, und die haben ja auch Milliarden eingesetzt. Fragen Sie mal Herrn Kühn, was der an Millionen eingesetzt hat für den Verein, ohne Erfolg. Das ist etwas. Und deswegen darf es nie sein, du kannst den sportlichen Erfolg, das hat ja Dortmund auch mal gemacht, der sportliche Erfolg ist das Maß aller Dinge, und dann stimmen die Finanzen nicht mehr. Und dann war der Verein auf der Kippe gestanden. Und Watzke, diese Generation hat den Verein ja wieder zu dem gemacht, was er ist und so weiter. Und das gehört dazu. Und wenn ich schon eingeladen bin, will ich bei aller Sportbegeisterung natürlich immer darauf hinweisen, dass der Aufsichtsrat auch bei aller Begeisterung wird der Aufsichtsrat bei Bayern München niemals einen Stil oder eine Praxis einreißen lassen, die nicht mehr wirtschaftlich ist. Deswegen waren die 200 Millionen, die sind natürlich auch behandelt worden, haben Sie völlig recht. Und Uli kann sagen, wir haben aus diesen 200 Millionen 90 verbraucht, summa summarum. Okay. Und da sagt der Aufsichtsrat, bin zufrieden.
Dankeschön. Es ist doch eine schöne Sache, dass Bayern München versucht, einen gesunden Mittelweg zu finden. Wir wollen ja keine spanischen Verhältnisse, italienischen Verhältnisse, wo Vereine teilweise 600, 700 Millionen Schulden bei der Bank haben. Da kann sich ja der normale Fan auch nicht mehr identifizieren damit. Und Bayern München will natürlich auch im Konzert der Großen mitspielen. Deswegen müssen sie ein bisschen mehr investieren, als sie vor ein paar Jahren investieren wollten. Deswegen wird auch irgendwann die 100 Millionen Ablöse wahrscheinlich fallen, was in den nächsten Jahren sicherlich passieren wird. Aber natürlich wollen wir keine Spieler für 200, 300 Millionen holen, was nicht möglich ist in Deutschland, Stand jetzt. Und das ist doch der schöne, gesunde Mittelweg, mit dem man sich auch noch einigermaßen identifizieren kann.
Sandro, wir wollen gleich noch wissen, wie läuft es in China, ne? Was ist anders? Da gibt es bestimmt eine Menge. Hi von Arl und Wendel, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24 Doppelpass. Die Bayern gewinnen gestern 6:1 nach 0:1. Stefan, wir schauen uns mal die Aufstellung an, die Niko Kovac zu Beginn gewählt hat. Ist das die beste Elf aus deiner Sicht?
Ach, die beste Elf. Sie haben es gestern richtig gut gemacht. Überhaupt keine Frage. Aber da sitzt auch noch so viel Potenzial mit Goretzka oder wer noch immer da auf der Bank. Ich glaube, dass sie einen sehr, sehr guten Kader haben. Vor der Verpflichtung Perisic und Coutinho war ich mir nicht so sicher, auch in der Bundesliga. Ja. Das haben sie jetzt durch diese Verpflichtung auf jeden Fall geschafft, wieder der Favorit zu sein. National, international, sage ich nach wie vor, wird es sehr schwierig.
Mhm. Ich glaube, es stellt sich eher die Frage,
alles gut.
Was die ausgewogenste Aufstellung ist. Ich glaube, dass,
was ist denn ausgewogen für dich?
Ja, ich glaube, dass man vorne extrem kreativ sein kann, aber hinten auch defensiv stabil. Und ich sehe in der ausgewogensten Variante Kimmich auf rechts hinten. Niko Kovac hat das auch gestern gesagt, Kimmich ist der Offensivstärkere, Pavard hat seine Stärken in der Defensive. Ich glaube aber, dass es gegen RB Leipzig oder auch gegen Spiele wie gegen die Spurs, wird er sich darauf wieder besinnen. Und ich kann mich noch gut erinnern, Stefan hat vor einem halben Jahr hier Javi Martinez auf die Sechs gespielt. Der spielt in der Saison überhaupt noch gar keine Rolle. Hat man auch gestern gesehen, wie er sich warm gemacht hat. Das kratzt natürlich an ihm. In diesem System, das extrem offensiv ist, da sehe ich jetzt den Javi Martinez oder vielleicht einen Leon Goretzka defensiv orientiert als perfekt geeignet. Und Serge Gnabry in Topform bringt vorne alles durcheinander. Also ich glaube, der wird auf
Lauer Perisic setzen. In Spielen wie gegen Mainz brauchst du Javi nicht unbedingt. Also da hast du wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Ballbesitz, sehr, sehr viel Torschuss. Und deswegen finde ich es von Niko Kovac sehr gut ausgewählt, die Formation. Wenn ich mir jetzt den Kimmich noch nach hinten rechts stelle, die Innenverteidigung anschaue oder die Verteidigung mit Manu hinten drin. ich weiß nicht, ob es jetzt in Europa eine bessere Viererkette mit Torwart gibt, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also die Diskussion die letzten Wochen habe ich mit Vergnügen in China angeschaut, wollte auch zwischenzeitlich schon mal in den Flieger steigen und hierher kommen vorher, weil ich muss sagen, Bayern München vor der Verpflichtung von Perisic oder Coutinho hat schon eine super Mannschaft gehabt. Jetzt ist der Kader noch mal etwas breiter geworden, aber du kannst...
Aber nicht genug Mannschaft Spieler, hatten wir gesagt. Achso, wir hatten ja gesagt, nicht genug Spieler eigentlich. Ne?
Das heißt, genügend Spieler, dann hast du wieder zu viele Spieler, zu wenig Spieler. Ich glaube, der Medienlandschaft oder allgemein ist es schwierig, alles recht zu machen. Entweder du hast zu viele, dann hast du Stunk, hast zu wenig, dann hast du zu wenig. Also irgendwo muss man den Mittelweg für sich finden. Ich finde, der Mittelweg ist jetzt gefunden worden. Mhm. Und du hast absolute Weltklasse in dieser Elf und auch auf der Bank. Du hast mit Müller, Boateng, Gnabry und wer da sonst noch alles, Martinez, du hast so viele Spieler mit hohem
Potenzial. Wie schwer wird es für Thomas Müller? Was glaubst du?
Cousins. Ja, der ist noch relativ jung, muss man schauen.
Was glaubst du, wie schwer wird es für Thomas Müller?
Ja, die haben so viele Spiele bei München und der Thomas ist als Typ und als Spieler, der hat, glaube ich, von Tag 1 hat er immer andere Spieler neben sich gehabt, über sich gehabt, die mehr Qualität vielleicht gehabt haben im Individuellen. Also der hat sich immer durchgesetzt und ich glaube, um Thomas Müller braucht sich keiner Gedanken machen. Der macht sich schon. Entweder macht das auf dem Platz oder in der Kabine ist er sehr, sehr wichtig. Der macht es schon. Um den braucht sich keiner Sorgen machen.
Ja. Was aber macht er in der Kabine?
Im Offensivbereich ist schon brutal geworden jetzt. Ist ja auch der Anspruch
des FC Bayern. Aber es ist doch das Schöne.
Absolut.
Ja, du kannst jetzt mal unter der Woche oder am Wochenende einen gegen Mainz schonen und dann spielt er unter der Woche wieder Champions League. Das wollten wir doch. Und von dem her ist es doch jetzt super, ein super Kader, den die Verantwortlichen dahingestellt haben.
Ja, natürlich. Aber das impliziert ja möglicherweise auch den einen oder anderen Härtefall und in der Folge dann die eine oder andere Diskussion. Den
haben wir doch überall. Schauen Sie sich Madrid, Barcelona, Paris. Du hast überall Härtefälle. Du kannst ja nicht nur 11 Top-Spieler kaufen. Dann ist wieder die Diskussion, wenn einer ausfällt. Deswegen, du hast immer gute Spieler, die auf der Bank sind. Aber Stefan Effenberg war sehr, sehr lang bei Bayern München. Die sind so professionell, die Spieler, die auf der Bank sitzen. Da ist keiner, der großartig stumpf.
Feder ist unzufrieden. Er war nie auf der Bank.
Da sprichst du den falschen. Wir haben das erste Mal Spieler. Bank? Das erste Mal. Das habe ich noch nie erlebt.
Das falsche Beispiel habe ich da
gehabt. In dem Fall war es wirklich das falsche Beispiel.
Das Spieler, also ich erinnere an Lewandowski, Berater von Neuer.
Ja.
Thomas Müller haben darauf hingewiesen, wir müssen uns verstärken. Eigentlich habe ich so noch nie, warum verstärken, um eben auch international, gerade bei Lewandowski. Jetzt sind die alle zufrieden.
Aber das hat Stefan auch damals gesagt schon, ne? Oder?
Was habe ich gesagt?
Die Mannschaft muss verstärkt werden.
Ja, natürlich, das haben wir doch alle gesagt. Das war ja eine öffentliche Meinung. Und wenn das sogar noch intern aus der Mannschaft kommt, ich denke, spätestens dann sollte man zuhören. Und das war ja klar, auf internationalem Niveau. Und ich glaube, so ein Ausscheiden wie im letzten Jahr im Achtelfinale darf man sich nicht nochmal erlauben. Das muss man auch sagen. Karl-Heinz Rummenigge hat es ja auch gesagt, auch rein finanziell nicht. Und das ist eben die Herausforderung für Bayern München, weil wenn das, ich meine, jetzt gucken wir ein bisschen in die Glaskugel, aber ich glaube, da hängt auch viel von ab, eben weiterzukommen als das Achtelfinale. Das ist jetzt mit dem Kader, finde ich, schon möglich, weiterzukommen. Ne? Ja. Aber zu den Titel absoluten Topfavoriten in der Champions League sehe ich Bayern München jetzt nicht. Da sehe ich sehr wohl Barcelona oder Liverpool noch in der Favoritenrolle.
Ja. Okay, total interessant. Dann gehen wir mal rüber zu Ruth jetzt bitte.
Ja, ihr habt natürlich die Frage der Woche schon ganz fleißig und emotional diskutiert heute in der Runde. Wir haben aber natürlich auch unsere Zuschauer gefragt und demnach wollen wir da jetzt noch ein paar Meinungen mit reinnehmen. Micha glaubt, Uli ist zu ersetzen. Der FC Bayern ist ein gut geführter Verein mit professionellen Mitarbeitern und schuldenfrei. Allerdings wird Uli der Bundesliga fehlen und ein anderer User glaubt, dass er sowieso nur aus der ersten Reihe verschwinden wird und demnach also im Hintergrund auch noch Fäden in der Hand haben wird. Und jetzt, liebe Zuschauer, wollen wir noch Ihre Meinung am Dupafon hören, ist Uli Hoeneß beim FC Bayern zu ersetzen?
Jeder ist ersetzbar, aber dieser Mann ist für den FC Bayern nie zu ersetzen. Was der geleistet hat, ist einfach unbeschreiblich.
Ich denke schon, dass der Uli Hoeneß zu ersetzen ist. Da stehen ja gute Leute in den Startlöchern, Herr Heiner oder auch natürlich dann Oli Kahn. Eins ist aber auch klar, der Uli Hoeneß geht nicht so ganz. Der wird sich schon melden, wenn es irgendwas gibt, wo er meint, er muss sich dazu äußern.
Ja, grundsätzlich heißt es, jeder Mensch ist ersetzbar. Doch beim FC Bayern wird es nach der Ära Hoeneß sehr schwer werden. Uli Hoeneß prägte jahrzehntelang diesen Verein. Ohne Uli Hoeneß wäre der FC Bayern wahrscheinlich nicht zu diesem Erfolg gekommen. Und den Herren, die ihn beerben werden, wird es sicher nicht leicht gemacht.
Uli Hoeneß ist nicht zu ersetzen beim FC Bayern, weil er der FC Bayern ist.
Ja, die Abstimmung bei unserem Live-Voting ist einigermaßen ja, ausgeglichen ausgefallen. 46% stimmen dafür Ja und 54% für Nein. Damit schließen wir diese Frage mal ab und eröffnen eine neue, die dreht sich um unseren heutigen Gast, Sandro Wagner, der sehr gut ankommt bei den Fans. Ich verfolge das hier auf Twitter. Klare Meinung, wortgewandt, amüsant. Patrick sagt, Sandro Wagner kann gerne einen Job bei uns übernehmen. Bayern-Fan. Und die nächste Frage, liebe Zuschauer, für die Sie abstimmen können, ist: Fehlen der Bundesliga-Typen wie Sandro Wagner?
Tja, damit sind wir bei Sandro. Schon eine bewegte Karriere hinter dir, lese ich gerade. Ne? Europameister mit der U21, 11 Jahre Bundesliga, 6 Vereine, mit den Bayern 3-mal deutscher Meister. Ist richtig alles soweit noch? Ja. Mit 29 relativ spät Nationalspieler geworden. Nach 8 Länderspielen hat er gesagt, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Jogi Löw. Also warst wieder relativ schnell Ex-Nationalspieler. Heute spielst du in China und das ist eigentlich ganz schade, denn wir brauchen solche Typen wie dich in der Bundesliga. So schaut's aus.
Schaut's aus. Der Hülo Eyecatcher der Woche.
Hallo, ich bin Sandro Wagner.
Und eins liegt ihm gar nicht, verbal den Ball flach halten. Im Gegenteil, Wagner redet Klartext.
Ich bin auch ein Typ, der ja, sehr viel Wert auf Ehrlichkeit legt.
Eine Ehrlichkeit, die manchmal ein bisschen einsam macht.
Ich habe in meinem ganzen Freundeskreis keinen einzigen, der was mit Fußball zu tun hat.
Braucht der eingefleischte Familienmensch auch nicht. Und eins muss man ihm lassen, er ist jedenfalls kein Schleimer.
Sport 1 mag ich nicht, das Protokoll.
So schaut's aus.
Hallo, ich bin Sandro Wagner.
Und Sandro Wagner ist eine echte Type und es mangelt nicht an Selbstbewusstsein.
Ich würde sehr ungern gegen mich spielen, wenn ich Abwehrspieler wäre.
Dafür gibt es sehr gute Gründe. Wagner ist kein Kind von Traurigkeit, hart gegen sich und andere, ein Austeiler. Aber auch der härteste Einstecker, den die Bundesliga vielleicht je hatte.
Fußball, das ist Männersport und da war ein bisschen Kontakt, aber keine rote Karte. Ich hoffe, dass sie ihn nicht sperren.
So schaut's aus.
Hallo, ich bin Sandro Wagner.
Und früher hielt er sich mal für den besten deutschen Stürmer und für chronisch unterbezahlt. Zumindest das Zweite hat sich irgendwann erledigt.
Bayern München zahlt mein fürstliches Gehalt.
Und er zahlte mit Toren zurück. Trotzdem gab's ein grundsätzliches Problem.
Ich bin kein guter Einwechselspieler.
Das sah Niko Kovac offensichtlich auch so.
Also es gibt auf der Welt vielleicht 2 Spieler, die Levi ersetzen könnten. Und alles andere ist eben dann eine Verschlechterung.
Deshalb geht Wagner jetzt in China auf Torejagd. Denn auch Jogi Löw hat den unbequemen Torjäger irgendwann links liegen lassen und laut Wagner auf stromlinienförmigere Stürmer gesetzt. Eigentlich schade, denn Typen wie er fehlen der Bundesliga. Stimmt's?
Das haben Sie richtig verstanden.
So schaut's aus.
Das war So schaut's aus. Der Hülo Eyecatcher der Woche.
Ein bisschen Augenzwinkern das Ganze, weiß nicht. Hast du dich da wiedergefunden gerade?
Ja, in der einen oder anderen Szene habe ich mich schon wiedererkannt.
Ja, in welcher nicht?
Ne, in den meisten Szenen, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube, ich habe keine Karriere, wie man sich das vielleicht bei dem einen oder anderen vorstellt. Eine Karriere, die steil nach oben ging, die habe ich nie gehabt. Also meine Karriere ging mal kurz nach oben, dann wieder sehr, sehr lang nach unten, hoch, runter. Also ich hatte nie eine normale Karriere, wie es jetzt zum Beispiel Thomas Müller hat, die immer nach oben ging. Oder, sagen wir mal, für Außenstehende immer nach oben ging. Ich
hatte
eine sehr eigenartige... Oft lag es an mir. Ich war... Ja, ich war in meinen jungen Jahren noch auf eine gewisse Art und Weise unbelehrbar. Und ich habe wie jeder andere dann auch dazugelernt in den Jahren und bin reifer geworden, ruhiger geworden. Und von dem her hat es bei mir wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, 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 sehr zufrieden mit meiner Karriere und mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Weil die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin.
Hm. Hast du selbst im Weg gestanden oder wie würdest du das beschreiben?
Stimmt mal die eine oder andere Situation. Aber ich denke, es gibt viele junge Leute, die vielleicht mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und da war ich leider, ich hatte einen sehr großen Kopf und die Wand war sehr dick. Von dem her hatte ich da das ein oder andere Mal Probleme. Aber wie gesagt, das prägt einen auch und das entwickelt auch einen Charakter. Und deswegen, ich bin für keine Situation, würde ich jetzt, oder ich misse keine Situation. Jede Situation macht einen zu dem Menschen, der heute ist. Und ich bin sehr zufrieden mit mir.
Stefan, brauchen wir nicht solche Typen in der Bundesliga?
Ja, ich finde das immer sehr authentisch, offen und ehrlich zu sein, kommt ja nicht immer so gut an. Das ist ja nun mal so, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Aber der Sandro, wenn er sagt, er ist glücklich mit dem, was er erreicht hat, dann ist das alles in Ordnung. Ich glaube auch, der Schritt jetzt nach China nochmal für die Persönlichkeitsentwicklung ist auch nicht so verkehrt. Genug Geld bringst du ja auch mit aus China, denke ich.
Definitiv.
Also bist du da auch safe? Was macht der Finger? Ist auch gut.
Der ist auch wieder in Ordnung.
Nein, ich glaube, wenn ein Spieler selber zurückschaut auf seine Karriere und sagt, ich bin damit zufrieden, dann muss man auch sagen, Respekt, dann hast du alles richtig gemacht.
Wie hättest du eigentlich reagiert? Du hast ja die zwei letzten Stationen, also vor Bayern München, Darmstadt, Hannover, Hoffenheim. Das war ja, lief ja dann wie Öl, ne, wie Butter runter. Jetzt bist du bei Bayern München, jetzt wird der Bundestrainer zu dir kommen. Dieser Tömer, Sandro, eigentlich will ich so Typ mit dir nicht bei mir spielen lassen. Ich brauche aber im Kader vom 22 oder 23 Mann so einen Typen wie du. Ich hoffe aber, dass ich dich nicht einsetzen muss. Denn ich würde dich nur dann einsetzen, wenn wir zurückliegen. Wir müssen ein Tor machen. Ich brauche da so eine Brechstange wie dich vorne dran. Wo es mit meinen normalen spielerischen Mitteln nicht geht. Können wir uns darüber verständigen? Du fährst mit, hältst die Schnauze. Wenn ich dich aber brauche.
Ich verlange zwar ganz schön viel wieder heute.
Hättest du dich damit arrangieren können?
Definitiv habe ich auch in den Wochen davor schon gemacht. Oder beim Confed Cup war ich ja auch damals. Habe ich, glaube ich, ein, zwei Einsätze gehabt oder vielleicht drei Kurzeinsätze. Und da habe ich ja auch mich ordentlich benommen und mich super verstanden mit meinen Kollegen. Also da gab es keine Probleme. Aber
das,
auch das.
Das Problem ist ja beim DFB, dass der eben nicht diesen Schritt geht, zu sagen, Sandro, pass auf, du bist kein einfacher Charakter, aber wenn du den Mund hältst, nehmen wir dich mit und wenn wir dich brauchen, musst du da sein. Das macht der DFB, ja gar nicht. Wir nehmen Sané, ja, vor dem großen Turnier nicht berücksichtigt. Nein, schwieriger Charakter brauchen wir nicht innerhalb der Mannschaft, vergiftet das Mannschaftsklima und so weiter. Und jetzt ist er der Heilsbringer. Also ich weiß nicht, beim DFB, ob
das wirklich so war. Sandro, ist es so, wie Stefan auch geschrieben hat, also ich empfinde das ein bisschen mit ihm, dass er sagt, so, also eigentlich sind in der Nationalmannschaft nicht so Typen mit Ecken und Kanten gewünscht.
Ja, ich weiß nicht, die Nationalmannschaft ist ein Thema für sich. Ich finde, wir haben Typen mit Ecken und Kanten. Die Generation hat sich einfach verändert. Früher, das war meine Lieblingsmannschaft mit Stefan Effenberg an der Spitze. Das war ein Traum, den zuzuschauen beim Spielen. Das war nicht nur Fußball, das waren Kriege. Also es war schön zuzuschauen. Wenn der da in Manchester gespielt hat, da war ich mit Gänsehaut 90 Minuten vorm Fernseher gesessen. Aber diese Generation jetzt, die jungen Spieler, das hat sich alles ein bisschen verändert, das ist anders geworden. Aber ich sage jetzt nicht schlechter, anders. Und das muss man einfach akzeptieren.
Aber warum sind die anders oder müssen die anders sein?
Das ist ja grundsätzlich bei uns in der ganzen Gesellschaft.
Das ist ein gesellschaftliches Problem.
Ja, ein Problem würde ich es jetzt gar nicht nennen, aber es hat sich einfach gesellschaftlich verändert. In der Politik genauso. Einen Herrn Stoiber wirst du jetzt einfach nicht mehr so schnell finden. Da will jeder an seinem Stuhl kleben und versucht sich durchzuahlen, aber der Herr Stoiber hat meinen rausgeholt. Es wird immer schwieriger, sowas zu finden. Deswegen haben wir auch jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle Probleme, uns mit den Politikern von heute zu identifizieren. Und das ist, denke ich, einfach eine gesellschaftliche Entwicklung. Ja. Ich nenne es nicht Problem, weil das wäre, ich mag es nicht, wenn man über früher war alles besser, so ein Typ bin ich nicht. Man muss einfach diese Entwicklungen und diese einfach annehmen.
Aber hast du mal bereut, dass du zurückgetreten bist aus der Nationalmannschaft? Das war ja damals schon sehr emotional für dich.
Ich bin ein emotionaler Mensch, das werde ich auch beibehalten in der Art und Weise. Man hätte vielleicht drüber reden können, ob man das sofort macht oder einfach ein bisschen Zeit drüber wachsen lässt. Das hätte ich vielleicht im Nachhinein hätte ich mir ein paar mehr Tage, ein bisschen mehr Zeit gegeben. Aber im Nachhinein bist du immer schlauer. Es gab für mich kein Zurück mehr. Und von dem her, ich war so enttäuscht von der Entscheidung damals, deswegen habe ich so reagiert. Und auch das ist eine Entscheidung, die mich dann auch jetzt gewiss geprägt hat. Und von dem her, immer schwierig im Nachhinein, es sagt sich immer sehr, sehr leicht, aber ich hatte eine tolle Zeit. Ich war immer mein Traum, Nationalspieler zu werden. Jogi Löw hat mir diesen Traum ermöglicht, deswegen werde ich ihm dahingehend immer dankbar sein.
Hast du mal wieder mit ihm gesprochen? Ja.
Ich habe ein gutes Verhältnis zu ihm, er hat mir auch viel Glück gewünscht.
Gab es eine Art Aussprache? Oder?
Ja, wir haben gesprochen, wir haben ein gutes Verhältnis jetzt und das ist doch auch schön, wenn man einen kleinen Zwist hatte, unterschiedlicher Meinung war und sich dann Monate, Jahre danach ausspricht und das alles passt. Das ist doch schön, wenn es sowas gibt.
Bist du auf ihn zugegangen?
Das war so ein gegenseitiges. Da hat jeder einen Schritt gemacht und dann haben wir uns in der Mitte getroffen.
Ja. Was kennst du denn da so?
Ja, klar. Ist doch gut, finde ich gut. Ich habe gerne Typen, die so ein bisschen ekelig sind. Ne?
Eklig? Dann guckst du beide an, oder
was? Ich hatte auch Spaß gehabt, wenn man so in Madrid spielt und ihr da mal wichtiges Ergebnis holt, dann hat er schon mal nach 20 Minuten zwei von der Platte geputzt und zu sagen, also uns hier nicht verarschen wollen. Ne? So, dann hast du auch vom Fernsehen gesessen. Aber es war eine andere Zeit. Ich fing auch, wenn Sané spielt, wenn die Schnellen, wenn der Brand oder der Havertz, fing ich auch super. Ne? Und dann gab es eben eine andere Generation, fand ich auch gut. Ich kann aber mit beiden gut leben, mich beide wunderbar arrangieren und auch beide schätzen.
Ich glaube, was diese Typen angeht, die wir vermissen, da geht es ja nicht nur um den Unterhaltungswert, den die möglicherweise für die Fans oder auch für die Medien bieten, sondern ich glaube, wenn man sagt, könnte ein schwieriger Charakter sein, nehme ich besser nicht mit, setze ich auf andere Spieler, die vielleicht etwas stromlinienförmiger sind, dann vergebe ich mir auch gewisse Möglichkeiten. Denn häufig sind das natürlich dann auch die Charaktere, die in Situationen, wo es Schwierigkeiten gibt für eine Mannschaft, sich zeigen, vorangehen, die dann vielleicht etwas furchtloser agieren und auch von sich aus, weil sie halt ein gewisses Ego haben, Lösungsansätze suchen und nicht nur immer zur Seitenlinie schauen, was macht denn jetzt der Trainer? Also das ist eigentlich keine gute Entwicklung, finde ich.
Aus medialer Sicht muss man aber auch sagen, klar, wir Medien, wir bauschen vieles auf. Wie gesagt, Ihr Satz, der da vielleicht in der Staatskanzlei gefallen ist, den hätte vielleicht vor 15 Jahren, der hätte gar kein Ausmaß angenommen. Aber innerhalb von 2 Sekunden ist er eben in diesem besagten Internet. Ich möchte damit nur sagen, auch die Vereine sind ein Stück weit dafür verantwortlich, dass es Typen wie Sandro Wagner nicht mehr gibt.
Klar.
Ja, wir haben Medienschulungen, Spieler bekommen Satzbausteine an die Hand. Und das ist auch ein Grund, warum wir in 80% aller Interviews nur noch Phrasen hören. So.
Ich habe eine ganz lustige Geschichte, als ich nach Hoffenheim gegangen bin. Ein toller Verein, eine tolle Presseabteilung. Ja. Ja. Aber am Anfang der ersten 1-2 Tage wollten sie mich da mal zur Seite nehmen und mir so eine kleine Medienschulung geben und sagen, ja, so sollte man das sagen, so sollte man sagen. Ich sage, Kollege, ich mache meine eigene Medienschulung. Wenn ich was sagen möchte, dann mache ich das. Und da gibt es halt heute nicht mehr viele. Ein junger Spieler, der sagt dann nicht, der macht das, was dann die Zitate werden vorgegeben. Und es wird dann gesagt, aber ich sage auch, das ist vielleicht nicht schlecht, das ist vielleicht die Zeit, der will sich nicht angreifbar machen.
Das ist eine Gesamtgesellschaftliche.
Muss man akzeptieren. Wenn du heute was sagst, was vielleicht aber nicht so gewollt ist.
Ich widerspreche dir insofern nur ein bisschen, weil ich glaube, auch Niederlagen zum Beispiel im Fußball gehören ja zur Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Verletzungen, du weißt das. Und auch solche Interviews, wo du mal einen Fehler machst oder vielleicht was Falsches hast. Mhm. Deswegen fand ich das früher dann doch ein bisschen anders. Sag ich mal.
Okay.
So Hut hat noch was
schlecht,
zu Sandro, ne?
Ich gucke hier gerade, was uns noch vorliegt. Also wir können auf alle Fälle mal aufs Live-Voting schauen, weil das nämlich sehr deutlich ist. 81% glauben nämlich, genau, dass so Typen wie Sandro Wagner in der Bundesliga fehlen. Also herzlich willkommen. Später gerne auch noch die Frage an dich, warum du ausgerechnet nach China gewechselt bist. Das wollen viele der User wissen. Aber vor allem wollen wir jetzt noch eine Stimme eines Ex-Kollegen hören, nämlich Joshua Kimmich hat sich auch zu dir geäußert.
Freitag noch bei mir.
Ich verfolge seine Karriere. Wir haben auch noch sehr, sehr guten Kontakt, haben uns jetzt vor ein paar Tagen, gestern haben wir uns gesehen, haben wir uns getroffen. Ist ein geiler Typ, der, sag ich mal, als Person, als Typ, mit seiner Mentalität hier auch gut tun würde. Ein riesiger Bayern-Fan, der immer mal wieder ein Statement raushaut. Tatsächlich ein Bayern-Fan. Er kommt von hier, seine Familie kommt von hier. Vielleicht kommt er irgendwann mal wieder zurück, in welcher Funktion auch immer.
Wie interpretierst du sein suffisantes Lächeln die ganze Zeit?
Er war am Freitagvormittag noch bei mir frühstücken, deswegen haben sie auch 6-1 gewonnen. Ich habe eine richtige bayerische Brotzeit gemacht und deswegen hat er auch so gut gespielt.
Ach so, du hast ihm ein bisschen Power noch mitgegeben.
Ja, also haben ihm gute Brezen geholt.
Und Job beim FC Bayern? Du hast ja eben auch mal so angedeutet, Trainer vielleicht. Also ist natürlich noch ein bisschen hin.
Ich möchte auf jeden Fall später einen Trainerjob, ähnlich wie Stefan, in die Richtung gehen. Und ich werde auf jeden Fall zu Bayern München zurückkehren, aber noch spieliger und habe ja noch ein bisschen Vertrag. Und die Zeit als Spieler genieße ich jetzt auch einfach noch. Das ist eine tolle Zeit. Als Trainer hast du einfach sehr, sehr viel mehr Verantwortung, sehr, sehr viel mehr Arbeit. Ich gehe zum Training und kann theoretisch danach wieder nach Hause gehen, ohne mir einen großen Kopf zu machen. Und das genieße ich jetzt auch noch ein bisschen. Und von dem her hat alles seine Zeit.
Aber glaubst du, wenn du als Trainer da vorne stehst, die hören dir wirklich zu?
Ich glaube, die hören mir alle sehr, sehr gut zu.
Jetzt kein Selbstzweifel raus.
Nein. Gibt es eine Zusage von Uli oder vom Verein schon?
Ich möchte es nicht ins Detail gehen, aber ich habe auf jeden Fall mit Bayern München alles geklärt und unsere Wege werden sich definitiv irgendwann kreuzen.
Aber du wirst dich wundern, ich habe mir den mal so von links angesehen und muss sagen, so Typen brauchst du auch in den Vereinen. Also als junger Manager, du musst ein bisschen im Kopf haben, du musst eine Erfahrung haben, du musst auch eher ein bisschen bekloppt sein. Also
gibt positiv, es ja die
positiv bekloppt, also ich meine da keine negativ.
Sie setzen sich nur etwas schwerer so vorstellen. Sie setzen sich nur etwas schwerer durch. Gesellschaftliche Entwicklung ist heute sozusagen sehr stark auf Mainstreaming gerichtet. Das ist so.
Also, eine Frage ist noch offen. Mindestens eine.
Ja, die China-Frage möchte ich auch noch beantworten.
Ja.
Ich hatte immer Ziele.
Kannst du gleich machen nach der Werbung.
Achso, okay, machen wir erst Werbung.
Sehr gut. Kannst du nochmal in Ruhe überlegen, nochmal in dich gehen. Hi, von Adel und Ben. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, beim Check24, Doppelpass Sandro. Die Frage unserer User, oder die uns alle brennt, interessiert, warum China? Ja, wie ist es dazu gekommen, sagen wir mal so? Kannst du ja auch nochmal vielleicht erzählen.
Ja, erstmal muss ich sagen, habe ich ja die 30 überquert, was im Fußballalter ja schon etwas älter ist, sage ich mal. Ich bin jetzt kein Jungspund mehr und meine Berater von RSM sind irgendwann auf mich zugekommen und haben mir gesagt, du hör mal zu, da gibt es mal wieder ein Angebot aus China, was ich auch schon die Jahre davor immer mal wieder hatte. Und dann habe ich mich damit dann auseinandergesetzt und muss ehrlich sagen, dann hat auch der finanzielle Aspekt eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Da will ich auch nicht drüber, will ich jetzt auch keine Ausreden suchen oder irgendwas. Ich kann in kurzer Zeit, in nicht mal 22 Monaten, mich und meine Familie sanieren. Ich habe 3 kleine Kinder, meine Frau ist wieder schwanger. Wir haben dann irgendwann eine riesen Familie jetzt bald zu Hause. Und ich kann in kurzer Zeit einfach für meine Familie was Schönes aufbauen. Und das waren alles Argumente. Da habe ich dann als Familienvater gesagt, gut, das muss ich einfach machen, sonst bereue ich das.
Das heißt aber, bei Bayern gab es nicht so richtig viel, ne?
Ich war auch zufrieden mit meinem Bayern-Gehalt, muss ich sagen, aber die Chinesen haben echt nochmal einen draufgelegt.
Ja. Mal unter uns, wie ist denn das?
Wie viel?
Nein. Wie ist denn das Niveau? Wie würdest du das beschreiben?
Ist nicht Bundesliga natürlich, muss man ganz klar sagen, aber es ist auch nicht so schlecht, wie es dargestellt wird. Also es ist nicht ganz so einfach, da zu spielen. Du hast erstmal richtige Top-Ausländer in jedem Verein. Also da sind Top-Spieler drüben. In jeder Mannschaft haben 3, 4 sehr, sehr gute Ausländer. Und auch die Chinesen, die entwickeln sich rasant. Das ist nicht nur in der Wirtschaft, ich habe mich mit Herrn Stolper vorhin schon unterhalten, nicht nur in der Wirtschaft zu sehen, sondern auch im Fußball. Der Präsident hat gesagt, Fußball ist jetzt die Sportart. Das wollen wir entwickeln. Wollen Weltmeister werden, wollen die Weltmeisterschaft. Und wenn die was sagen, die 20, uns da drüben, dann machen die das auch. Ja, ja. Das ist jetzt Schulfach, also die geben schon Gas. Ich bin mal gespannt, in 10, 15 Jahren, da müssen meiner Meinung nach bei 1,4 Milliarden die ersten Top-Spieler rüberkommen, spätestens. Mhm. Bin sehr gespannt.
Aber wie groß war die Umstellung für dich? So?
Für mich extrem. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin Heimscheißer. Egal, wo ich gespielt habe, ich muss einmal in der Woche in München gewesen sein oder zumindest die bayerische Luft geschnuppert haben. Und es war schon eine Riesenumstellung. Die Luft, das Essen, das Training, es war alles anders. Und ich bin kein Spieler, der jetzt da hinkommt und sofort zelebriert. Ich muss mich erst wohlfühlen, damit meine sportliche Leistung funktioniert. Und das hat...
Also die Luft ist schlechter, habe ich schon mal verstanden?
Nee, nicht schlechter, anders. Ich möchte jetzt nicht schlechter, die ist anders. Wir haben sehr, sehr gute Luft.
Das Training, was meinst du
da? Das Training ist auch anders, das Niveau ist anders. Ich kam von Bayern München, wo du ein brutales Niveau hast. Und dann nach China, das war eine Umstellung, auch spielerisch. Die Jungs haben am Anfang nicht verstanden, dass ich da nicht der große Dribbler bin und da durch 10 Mann durchgehe, sondern ich bin die Brechstange da vorne. Und es hat alles ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, die Chinesen und ich. Und jetzt funktioniert es gut. Die letzten Spiele habe ich immer geknipst und jetzt sind wir auf einem guten Weg.
Inwieweit hilft dir der Uli Stielige?
Natürlich, ist super, wenn du da rüberkommst nach China und einen deutschen Trainer hast mit Uli Stielige und einen deutschen Mitspieler mit Felix Bastians. Das war für mich super, super hilfreich.
Ist deine Familie mit rübergegangen?
Meine Familie war jetzt die ganze Zeit mit dabei. Komplett. Da war ich auch sehr, sehr dankbar, weil es einfach schwierig war. Also ohne wäre es nicht gegangen. Ich habe meine Frau gefragt, gehst mit? Und die Entscheidung haben wir dann als Eltern getroffen. Und,
also hättest du Nein gesagt, hättest du den Vertrag nicht unterschrieben?
Definitiv, oder? Ja. Ohne meine Familie hätte ich das nicht gemacht. Also da muss ich ganz klar sagen. Deswegen, und bin meiner Frau dankbar und wir haben es bis jetzt noch nicht einen Tag bereut.
Gut. Ruth hat eine kleine Zwischenbilanz von Sandro Wagner in China.
Wechselkurs. Die heißesten Transfers werden präsentiert von Falkenreifen.
Also Ende Januar begann das China-Abenteuer von Sandro Wagner und seiner wachsenden Familie. Da ging es dann also vom FC Bayern zu Tianjin Teda. Und dass man da vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat, ist relativ normal. Am Anfang war es nicht so ganz gewünscht mit dem Toreknipsen, aber seit Juni ist die Torflaute überstanden. In den letzten 8 Spielen 6 Treffer, darunter ein Doppelpack, 2 Vorlagen, allerdings auch eine Gelb-Rot-Sperre. Also das gesagt, emotional nach wie vor. Das Temperament ist geblieben. Wenn wir mal kurz auf die chinesische Super League schauen, da steht der Club auf Rang 9 von 16 und in 2 Wochen geht es dann nach Shanghai zu Xinhua. Ich habe das Internet nach wie vor verfolgt und die heißt es, Sandro ist der deutsche Ibrahimovic. Ich mag beide sehr. Außerdem, wenn Sandro so gut kicken könnte, wie er reden kann, dann wäre er mehrfacher Weltfußballer. So ein geiler Typ. Du stimmst zu, ne? Schade. Man kann nicht alles haben, ne? Und ein sehr interessantes Zitat von dir möchte ich auch noch mal vorlegen von den Kollegen von IM Football. Ich hatte immer 3 große berufliche Ziele in meinem Leben. Profi bei Bayern München werden, es in die Nationalmannschaft zu schaffen und viele Millionen zu verdienen. Davon hast du wohl alles geschafft. Mich interessiert, wie viel Neid ruft das auch hervor, wenn man so offen auch mit seinen Gehältern umgehen kann. Also das ein kleiner Auszug zu Sandro Wagner.
Wechselkurs. Die heißesten Transfers wurden präsentiert von Falkenreifen.
Weiter Applaus. Spürst du diesen Neidfaktor?
Ja, was heißt spüren? Also ich habe ganz wenig Leute um mich rum, meine Familie und ein paar Freunde, eine Handvoll, und die sind nicht neidisch, von dem her. Aber klar ist es bei uns.
Du gehst ja sehr offen damit um.
Ja, also ich muss sagen, natürlich könnte ich mich viel sympathischer verkaufen und könnte jetzt sagen, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zum Training oder mit der Straßenbahn. Aber das bin ich nicht. Ich fahre mit Porsche zum Training und fühle mich damit wohl. Und deswegen, also man muss einfach ehrlich und authentisch sein in meinen Augen. Ich meine aber dahingehend, es gibt natürlich, der Neid ist bei uns allgegenwärtig. Ich denke, viele erfolgreiche Menschen spüren das, aber das muss jeder für sich kanalisieren. Und ich bin aber ein Mensch, wenn jemand mehr Geld hat oder eine tollere Struktur hat, sage ich mal, tollere Familie, wollte ich schon sagen, meine Frau kriegt Ärger zu Hause. Wenn es einem noch besser geht, dann muss man das einfach, finde ich das sehr, sehr schön. Also ich kann mich für andere freuen. Das fehlt mir ab und zu an der einen oder anderen Stelle, aber das ist völlig okay. Man kann nicht alle Menschen ändern, muss man einfach so akzeptieren.
Kannst du nachvollziehen, ja, ne?
Absolut, 100%. Neid wirst du immer geben, da wirst du immer drauf stoßen, ist doch logisch, vor allem, wenn man so offen und ehrlich ist wie er, aber ich mag das, ich finde das sympathisch.
Danke.
Man muss auch noch dein Auto erwähnen von früher bei Hertha BSC, dein Mini, wo du fast oben durchgeguckt hast mit der Tarnfarbe. Das war natürlich auch ein Highlight.
Ja. Hat auch was, ne, oder?
Hat auch was gehabt, ja. Alles zu seiner Zeit.
Ich will ihm ein Kompliment machen.
Ja, bitte.
Nein. Es ist ja immer ein Unterschied, ob du jetzt in Europa bleibst, zweitklassig oder in Drittklassig bist, oder ob du nach Amerika gehst, oder ob du doch in eine andere Welt gehst, die natürlich ähnlicher wird, aber anders ist wie China. Und ich glaube, dass man China mit 1,4 Milliarden und mit dem Einfluss, den dieses Land morgen und übermorgen insgesamt ökonomisch und technologisch machen wird, ist es außerordentlicher Gewinn, wenn jemand, der mal in China war, ein bisschen weiß, wie sind die gesellschaftlichen Abläufe, wie ist das Leben in China. Er kriegt auf alle Fälle, natürlich lebt er natürlich nicht jetzt mitten unter den Chinesen, aber er kriegt was mit und das ist ein bleibender Wert für seinen weiteren Weg. Also Respekt.
Definitiv, danke. Also das ist nicht nur das Sportliche, nicht nur das Finanzielle, das Kulturelle, das ist, hat uns unheimlich geprägt als Familie und da nehmen wir unheimlich viel mit und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Es ist ja auch überschaubar, es ist ja jetzt kein 10-Jahres-Vertrag genau. Oder 20 ja. Jahre, sondern er weiß genau, das sind die Monate, die ich dort Fußball spiele und dann geht es wieder zurück in die Heimat.
Frag ihn mal, Stefan. Wenn der Vertrag zu Ende ist, geht es auf jeden Fall zurück?
Das ist der Plan. Ich weiß nicht, ob ich meine Frau noch mal ein Jahr länger in China dann halten kann. Ja, deswegen, also wir fühlen uns jetzt wohl, aber zwei Jahre passt.
Du, ich glaube, Witzel hat es ja auch geschafft, ne?
Ja, also...
Dort gespielt?
Nee, ich lebe im Hier und Jetzt. Jetzt habe ich meinen Vertrag. Das ist, im Fußball geht alles sehr, sehr schnell. Aber im Hier und Jetzt sind wir zufrieden und der Plan ist, dass es danach zurückgeht.
Also, Bundesliga dann wieder?
Ach, ich bin dann 33. Ich weiß nicht, ob da noch der ein oder andere Bundesligist wartet. Ich bin da sehr, sehr entspannt und... Schau mal, was die Zukunft bringt.
Sag alles Gute bis dahin. Vielen Dank erstmal für die offenen Worte. Wir machen weiter mit dem Tabellenführer mit RB Leipzig. Timo Werner hat ja seinen Vertrag jetzt doch überraschenderweise verlängert. Seitdem scheint er in Topform zu sein. Seine 5 Tore haben zumindest maßgeblich dazu beigetragen, dass die Leipziger einen perfekten Start hingelegt haben.
Alle Objektive auf Timo Werner, sein allererster Dreierpack in der Bundesliga. Dennoch wollte Leipzigs Topstürmer nicht allzu sehr in den Fokus gerückt werden und lobte lieber seine Mitspieler.
Wenn man so bedient wird wie heute auch, dann kann man als Stürmer hoffentlich und manchmal nur Danke sagen.
Forsbergs Zuckerpass, in der Tat mitentscheidend beim ersten Tor. Aber Werner glänzte nicht nur in der Rolle des Vollstreckers. Bravo, bravo, Top-Vorbereiter, selbst wenn er den Ball gar nicht berührte. Und dann dieser Antritt. Nein, nicht dieser Antritt. Dieser Antritt. Unwiderstehlich. Und beim Abschluss unglaublich kaltschnäuzig, und zwar bei allen drei Treffern. Der Nationalstürmer hat einen super Lauf und Julian Nagelsmann, sein neuer Trainer, weiß genau, mit diesem Timo Werner ist Leipzig Titelkandidat.
Ich glaube, das haben Sie ja auch gesagt, so ein bisschen, ne?
Vor der Saison haben wir uns festgelegt und haben gesagt, auf jeden Fall ein Anwärter auch auf den Titel. Nagelsmann hat ja auch selber den Anspruch, mal einen Titel zu gewinnen. Jetzt ist er der neue Trainer. Timo Werner hat verlängert. Also es sieht ganz gut aus, aber wir sind am Anfang der Saison. Aber da Bayern München sollte Leipzig mit auf dem Zettel haben. In zwei Wochen das Duell Leipzig gegen Bayern München. Hochspannend, natürlich.
Ja, Borussia Dortmund auch. Ich meine, allgemein, wenn man, meine ich durchaus selbstkritisch, auch wenn man die Berichterstattung, Vorberichterstattung vor der Saison auch in den ersten Wochen verfolgt hat, wo Leipzig ja auch schon ein sehr gutes Spiel gemacht hat, es scheint sich alles irgendwie so auf einen Zweikampf einzuschießen. Möglicherweise wird es ein Dreikampf, weil ich auch glaube, dass RB Leipzig nicht nur Qualität in der Mannschaft hat, sondern durch Julian Nagelsmann, der vielleicht auch taktisch eine etwas andere Herangehensweise hat als Ralf Rangnick, etwas flexibler agieren wird. Also sie haben auch mehr Ballbesitzanteile. Es ist nicht mehr so diese klassische nur Umschalt-Kontermannschaft. Ich denke, dass das vielversprechend ist. Und also wie gesagt, ich bin da bei euch. Ich glaube auch, dass sie um den Titel mitspielen können.
Sandro, glaubst du, dass ihn das belastet hat vorher, dieses ganze Vertrags-Hickhack? Also Timo Werner, meine
ich. Ich glaube schon. Er ist relativ
sensibel. Er wird so befreit
jetzt, ne? Ja, jetzt wird er sehr befreit. Das ist ein toller Spieler. Passt perfekt ins System von RB Leipzig, muss man ganz klar sagen.
Warum wollte Bayern ihn nicht, Herr Schreuder? So teuer ist er jetzt nicht, ne?
Naja, man ist ja immerhin
gespräch. Wurde darüber diskutiert? Wurde über ihn noch diskutiert?
Nein, im Aufsichtsrat nicht, aber in der Öffentlichkeit.
Man muss aussagen, oder um sich mal in den Spieler hineinzuversetzen, Timo Werner ist im Winter davon ausgegangen, Spieler des FC Bayern München zu werden und hat das wie kaum ein Zweiter derart offensiv auch medial gesteuert oder beziehungsweise ausgesprochen. Das hat aufhorchen lassen. Dann passiert Folgendes, er hat eine schwache Rückrunde, er wird kein Stammspieler mehr in der Nationalmannschaft. Die Bayern registrieren das, Hasan Salihamidzic hat es registriert. Intern sind sportliche Zweifel gewachsen. Auf einmal will jemand.
Aber nur weil du mal eine schwächere Phase hast?
Ja,
Ich glaube nicht, dass Bayern München den Spieler jetzt verpflichten will oder nicht verpflichten will, weil er mal ein paar Spiele schlecht spielt.
Das meine ich damit.
Das ist eine Systemfrage. Passt dieser Spieler bei uns bei Bayern München rein?
Passt er für dich?
Ballbesitz
und der braucht Tiefe im Spiel. Das ist der Punkt.
Das ist die Frage, die sich Bratzo Salihamidzic und wahrscheinlich auch der Chefscout Marco Neppe gestellt haben.
Denke ich auch.
Und dann gibt es entweder Daumen nach oben oder nach unten. Oder in die Mitte und da dauert es noch ein bisschen. Aber irgendwann war er
anscheinend. Würde er denn passen für dich?
Aber also vom System her, ich muss sagen, Spieler wie Timo Werner passt in jedes System. Das ist meine Meinung.
Wenn Bayern man muss das System zur Not ändern ein bisschen, oder?
Ja, wenn du sagst, natürlich haben sie mehr Ballbesitz. Im Schnitt, sage ich mal, 65% oder 70%, ist ja alles schön und gut. Ja. Aber Coman oder Gnabry, die kommen auch mit ihrem Tempo. Also das ist jetzt kein Argument, dass man sagen kann, Timo Werner passt nicht in das Spielsystem Bayern München. Mhm. Ein richtig guter Spieler, und das ist Timo, passt in jedes System.
Kann man ja auch direkt unterstreichen, wenn du jetzt siehst, sie haben Gnabry, sie haben Coman, zwei dribbelstarke Flügelspieler, die auch direkt immer den Ball um den Ball dribbeln. Dann vorne Lewandowski drin, und sie hatten trotzdem großes Interesse auch für 100 Millionen an Sané, der ja auch dann eben diese Flügel spielt oder in der Spitze anders spielt. Und den hätte man ja auch integriert. Also ich bin auch der Meinung, wie du gerade sagst, dass man, wenn man ihn will, auch integrieren kann. Ja. Und ich glaube, für ihn ist es jetzt gut, mit einem Vertrag zu spielen. Ich tippe mal, dass er eine Klausel drin hat, dass er für XY wechseln kann. Das kostet ihn vielleicht im Endeffekt ein paar, wenn du ganz frei kommst, kriegst du vielleicht ein bisschen mehr Handgeld. Das hat man ihm sicherlich klar gemacht. Hier, wir geben dir jetzt mehr, kriegst du das jetzt, und brauchst du nachher das Handgeld nicht. Kriegst du eine Ausstiegsklausel, ist das alles wunderbar geregelt. Er spielt gut, er sorgt dafür, dass du mit Favorit sind. Schluss aus,
Nikolaus. Ja, jetzt wissen wir, wie du das immer gemacht hast. Das ist wunderbar, dass ich nochmal erklärt habe.
Man muss etwas sagen, ich bewundere das Leipziger Thema. Ja. Ich verteidige die auch immer. Ja. Also zunächst mal ist es die jüngste Mannschaft der Liga. Sie haben den jüngsten Trainer der Liga, und ich glaube auch, Minzlaff mit ungefähr 40 ist auch der jüngste Vereinschef der Liga. Es läuft alles ziemlich jung ab. Und wenn jetzt, ich sage es jetzt bewusst mal, bei Bayern München, die da am besten vertrauen können, die werden finanziert von Adidas, von Audi, von Telekom. Also ich will sie gar nicht alle aufzählen, nur noch zig Ausländer, und haben einen richtigen, was ja, das lobe ich. Und dann sagen die, ach, der Matuschitz, der hat die bezahlt. Das erzählt er, wenn die Dortmunder mit der Fahne da schwenken, ohne Evronik, ohne Puma und Iduna, wird da gar nichts los. Verstehst du, die brauchen diese Gelder. Dann kann ich aber nicht als Verein oder als Fan meinen Verein zujubeln, der zwingend die Gelder braucht von den Sponsoren. Und bei Leipzig sagen wir, das hat damit der Matichitz, als noch der Vettel in seinem Trikot gefahren ist. Da haben alle gejubelt. Also wir sollten damals schön die Füße auf der Erde stellen, sagen die ganze Bevölkerung in um Leipzig, die ist begeistert, schöner Zuschauerschnitt, jüngste Mannschaft, spielen einen tollen Fußball, werden noch, wir sind noch marktwert als junge Mannschaft an dritter Stelle mit über 500 Millionen, muss man sagen. Und die sollen mehr für Spannung und sollen Spaß. So, am nächsten, in 14 Tagen, geht der Boss ab.
Kalli, eigentlich wolltest du sagen, ja, eigentlich wolltest du ja sagen.
Kannst du jede Menge reinschmissen.
Wir sollten mal die Kirche im Dorf lassen, wolltest du bestimmt sagen. Das habe ich rausgehört. Tja, gucken wir uns mal das erste Tor von Timo Werner an. Freitag. So, hier. Selbst eingeleitet, ne? So, dann Forsberg.
Der zeigt natürlich an, dass er ihn dahin haben will. Gut gespielt und er hat halt das Tempo, die individuelle Klasse. Ginter, muss man sagen, stellt sich natürlich amateurhaft an in diesem Zweikampf, lässt sich abkochen. Ja, und dann gibt es den Tunnel für Sommer nicht zu machen. Aber das weiß man natürlich bei Werner, ne? Wenn du ihm diesen 1, 2, 3 Meter gibst, dann ist er halt weg. Dann fängst du ihn halt nicht mehr ein.
Aber die Frage ist ja, warum funktioniert Werner bei RB Leipzig so gut? Er funktioniert, weil er im Sturmzentrum spielt, um ihn herum manchmal ein Forsberg, manchmal ein Paulsen wirbelt.
Ja, Paulsen hat aber auch gespielt, ne?
Ja, ich sag ja, aber das macht ihn ja so stark, dass er eben vom Zentrum kommt. Und die Frage haben sich die Bayern ja gestellt. Ist er eher Flügelspieler oder eher im Sturmzentrum? Und dann hat man eben gesagt, okay, wir haben Lewandowski, der wird niemals seinen Platz hergeben. Wir haben die Zehner-Diskussion schon geführt. Herr Stoiber nickt zustimmend.
Was wäre das dann? Nee, mehr Spitz oder mehr Flügel?
Er ist ein Flügelspieler.
Da hast du auch zwei Flügelspiele.
So absolut. Aber man sieht in Werner die Stärken im Zentrum und hat ihm da eben nicht den Platz gesehen?
Nee, eben nicht. Also die Stärken von Werner im Zentrum eben nicht. Er kommt von links oder über rechts.
Ja, ja.
Nein, seine wahre Stärke ist, dass du ihn nicht festlegen kannst. Du bist im Zentrum, sondern er treibt sich überall permanent rum.
Bestimmt.
Das ist die größte Stärke. Nicht, weil er durch die Mitte oder durchs Zentrum kommt.
Da muss es die Position aber auch geben. Für ihn.
Er hat eine so individuelle Klasse, die außergewöhnlich ist, dass du ihn aufs Feld schickst und sagst, pass auf, du bist mein Offensivster oder dahinter und du kannst dich frei bewegen. Das ist die größte Stärke, dass er sich rumtreiben kann, wo er will.
Aber gäbe es die bei Bayern? Das ist ja die Frage, warum wir zu der Erkenntnis kommen, dass er eben nicht bei Bayern gelandet ist.
Nein, er ist doch jetzt nicht bei Bayern München. Ja, er ist am nächsten Jahr bei Bayern München. Spielt doch Stand jetzt gar keine Rolle. Der fühlt sich wohl bei Leipzig, sonst hätte er keine 5 Buden jetzt schon gemacht.
So alt ist er auch noch
nicht. Das ist enorm wichtig und darum geht's. Und jetzt lass uns nicht immer Werner in Verbindung bringen mit Bayern München. Das ist Stand jetzt kein Thema. Und deswegen sollten wir Werner für Leipzig so wertvoll wie Lewandowski für Bayern München.
Auch wenn es ein ganz anderer Spieler ist. Sandro, lass uns noch mal aufs zweite Tor gucken von ihm. Also, Aufbauversuch, muss man sagen. Kampel gewinnt wieder, ne? Sehr aggressiv, Sandro.
Ja, natürlich haben sie da direkt den Blick, ne? In die Tiefe zu gehen.
Und dann die Power.
Ja, und dann ist natürlich...
Und den kannst du nicht mehr stoppen. Das Einzige, was du machen kannst, eine rote Karte riskieren.
Ja. Aber das ist halt eine typische Werner-Aktion. Er kann diesen Lauf auf dem Flügel machen. Oder er zieht halt dann sofort nach innen, weil er halt extrem schnell ist. Er ist jetzt nicht der, wie heißt das so schön, Wandspieler, der mit dem Rücken zum Tor auch seine Qualitäten hat als Ballverteiler.
Aber muss er ja auch nicht.
Absolut. Das ist die Kombination.
Das ist auch das Geheimnis da vorne. Der Paulsen macht da ein bisschen auch die Drecksarbeit viel. In die Luftduelle geht er und der Timo kann sich da ein bisschen immer wegschleichen, auch den Verteidiger wegschleichen und kommt dann immer wieder in die Räume. Und deswegen ist es da auch momentan so erfolgreich.
Und das ist Taktik bei Leipzig. Ball gewinnen, was ist das Erste? Den Blick in die Tiefe und wenn es geht, den Ball tief spielen. Und dann muss Werner kommen oder die drumherum.
Das ist auch, was der Julian noch da in dieses Spiel einfach reingebracht hat. Was man sofort sieht, er liebt es, sofort in die Tiefe zu spielen. Er mag es nicht. Wenn du nochmal seitlich, nach hinten. Der will sofort nach vorne, Vollgas. Und da ist Timo natürlich prädestiniert für das Spiel. Ja.
Dritte Tor von ihm. Erster Dreierpack, den er in der Bundesliga erzielt hat. Auch hier, gut eingeleitet, ne?
Na, die sind ja Kumpels bei der Nationalmannschaft.
Meinst du dafür? Ja. Wer war das denn? Weiß ich gar nicht.
Der Ginter. Leider Ginter wieder.
Ja. Kein guten Tag. Ne?
Aber so ist er natürlich gar nicht mehr zu verteidigen.
Ist auch vor dem Tor eiskalt, muss man sagen.
Ja. Also das wollte ich auch sagen. Ne?
Also eiskalt.
Liegt das daran, weil du schon zwei gemacht hast?
Oder weniger dreimal allein aufs Tor zu und macht dreimal die Kiste. Ich weiß nicht, ob der jetzt da noch viel andere Chancen hatte, aber
Aber da hat, da hat er sich kontinuierlich verbessert.
Aber in ist den ja immer noch ein junger Spieler. Das ist ja unglaublich, was der in seinem Alter Bundesligaspiel
auf dem Buckel hat. Kann sich vielleicht auch noch weiter verbessern. Und tatsächlich, du magst es nicht, ihn mit Bayern in Verbindung zu bringen. Aber wer weiß denn schon, ob dieses Thema nicht in ein, zwei Jahren nochmal zur Wiedervorlage gebracht wird.
Ich habe gerade gesagt, Stand jetzt ist er bei Leipzig. Und vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr bei Bayern
München. Ich habe nicht immer gerne
in Verbindung gebracht. Nicht etwas in den Mund legen, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht mag, dass er in Verbindung gebracht wird mit Bayern München.
Es war nicht ganz ernst gemeint.
Ja, da war...
Komm, jetzt vertragt euch mal wieder.
Ganz wichtig. Das ist denn so schnell ausgesprochen und das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Er spielt jetzt bei Leipzig und ist glücklich da und vielleicht im nächsten Jahr bei Bayern München.
Ja, was anderes sage ich doch gar nicht.
Stefan, hast du deine Lederhose noch?
Ja.
Du auch? Ja, ne?
Ja, mehrere.
Heute ist wieder Einkleidung übrigens, ne?
Haben Sie?
Ich habe die hat mein Sohn. So, und dann müssen wir kurz über deinen Ex-Verein auch noch reden. 19:0 Ecken und da ist nichts draus geworden. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind nochmal zurück beim Check 24 Doppelpass. Bayer Leverkusen hätte auch Tabellenführer werden können. 19:0 Ecken gestern.
Ja, 75%,
Kalli, was ist da wieder los bei euch?
75% Feldanteile, 19:0 Ecke. Ich habe das Verhältnis, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich gebe an den Stürmer weiter. Wo konnte das dran liegen? Bei 19 Eckbällen zu 0 und 75% Ballbesitz.
Na gut,
das musst du dann gesehen haben. Sonst kannst du das nicht erklären.
Ich gut verteidigt vielleicht auch, ne?
Nein, Hoffmann hat eine sehr gute Verteidigung.
Hat ich habe es, was ich im Fernsehen gesehen habe, auch bei Park. Kontern hat noch ein bisschen die Luft gebrannt. Das habe ich im Fernsehen gesehen.
Ja, ich auch. Habe ein paar Konter gesehen von Hoffenheim. Zwei, drei Konter. Ja. Wenn sie die besser ausspielen, dann kann es auch mal auf der anderen Seite klingeln. Also war jetzt nicht so, dass Hoffenheim gar keine Chancen hatte.
Was traust du denn Leverkusen zu?
Ja, ich glaube, also diese UEFA Champions League Platz, das ist auch sicherlich die Wunschzielsetzung. Ich sage nach wie vor, unabhängig von der Dortmunder Enttäuschung, Dortmund ist oben mit Bayern München, sind die zwei Top-Favoriten. München eine Idee, besser, erfahrener besetzt. Und dann würde ich sagen, auch Leipzig mit dem jungen Elan, die könnten mit der Portion Glück.
Gut, dann bleibt ja nur noch ein Platz. Ne?
Ja, der vierte Platz, habe ich doch gerade gesagt.
Leverkusen.
Für den UEFA-Cup-Platz. Also Champions League, ne?
Dann ist Ruth noch mal dran, bitte.
Ja, und ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Zum einen ein überragendes Endergebnis unseres Live-Votings mit 80% derer, die sagen, ja, Typen wie Sandro Wagner fehlen in der Bundesliga. Außerdem noch eine Spende. Ihr wart heute schon sehr fleißig, was das Phrasenschwein betrifft. Hier gibt es noch eine Spende vom Kegelclub, die Wendelins aus Ratingen. Vielen Dank. Check 24 verdoppelt wie immer. Und meine Herren, genauso wie liebe Zuschauer, ein Hinweis. Die deutschen Volleyballmädels sind richtig stark unterwegs bei der Europameisterschaft, sind Gruppensieger geworden und jetzt geht's ins Achtelfinale. Wir von Sport1 übertragen live heute um 15.25 Uhr erstmal Russland gegen Belgien. Und dann heute Abend sind die deutschen Mädels dran. Und warum sich das Einschalten lohnt, das sagen uns die Frauen selbst.
Hallo nach Deutschland. Das heutige Spiel ist das Wichtigste. Das würde uns im Doppelpass jetzt 3 € ins Phrasenschwein kosten. Doch zum Glück sind wir nicht beim Doppelpass, sondern bei der Volleyball-EM in Polen.
Heute spielen wir unser Achtelfinale gegen Slowenien. Um 17.55 Uhr geht es los. Schaltet alle ein und unterstützt uns ganz fleißig.
Seid dabei. Einzug ins Viertelfinale.
Yes. Das machen wir doch gern. Und ich zahle jetzt auch mal ins Phrasenschwein die 3 €.
So. Wäre Volleyball nichts für dich gewesen? Wie groß bist du?
1,94.
Ja, ja, auch, ne?
Ich bin zufrieden mit Fußball.
Wie geht's jetzt weiter? Du fliegst heute Abend zurück,
heute
schon
Abend
gesagt. Und wie viele Spiele habt ihr dann noch?
Wir haben noch 7 Saisonspiele und dann ist Urlaub.
7?
Ja, genau.
Das heißt, wie viele Mannschaften sind in der Liga?
Wir haben nur 16 Mannschaften.
Ja. Ach, das ist ja angenehm alles,
ja,
ne?
Oder? Ja, die Auswärtsreisen sind dafür 4 Stunden mal mit dem Flugzeug.
Ja, ne? Ja, also Pokal gibt's ja auch, ne?
Wie bitte?
Pokal
gibt's auch, oder haben wir frühzeitig...
Habt ihr gleich gesagt, wollen wir nicht, oder was?
Da war die Reise zu lang.
Gut, dann sage ich herzlichen Dank. Also Sandro, nochmal alles Gute.
Dankeschön.
Vor allem bleib gesund. Kalli, schön, dass du mal wieder da warst.
Ja.
Stoiber, vielen herzlichen Dank für die Auskunft. Wir trinken jetzt wie immer unser Bierchen. Gut, danke Stefan, Olli, Florian, Hajo von Hadel und Ben. Danke ans Publikum. Ihr wart wie immer klasse. Nächste Woche
Länderspiel, Wochenende. Freitag dann Deutschland gegen Holland. Also, da gibt es viel zu besprechen.